Wobei eine interessante Sache. Nein.
Was? Was?
Irgendwann müssen wir mal anfangen, die Vorgespräche zu verkaufen.
Die Pre-Show wird, also,
ist ja richtig,
du schneidest
richtig,
die alle mit und
genau.
die werden wir dann verkaufen, wenn wir mal richtig Geld brauchen.
Genau, weil da ist ja richtig Musik drin, was wir besprechen, wenn hier kein Publikum ist. Uiuiui. Willkommen zum Laber-Podcast mit Tobi.
Und Holgi. Moin.
Moin. Ich überlege,
ja,
ich, habe schon wieder nichts erlebt. Ich kämpfe immer noch aus diesem erlebt. Tief rauszukommen. Ja, ich... Winterdepression ist...
Dabei musstest du doch aber letzte Woche wegen Erwerbsarbeit absagen.
Ach so, ja, da musste ich schnell was fertig machen. Ja, das, ja, aber das ist ja jetzt nicht, dass irgendwie was Besonderes passiert wäre, sondern Arbeit ist ja Arbeit. Also die ist ja im Prinzip irgendwie immer da. Ja. Diese Woche ist das Haus weg. Freitag wird's Haus übergeben. Ja, dann habe ich ein Haus weniger. Also kein Haus.
Naja. Ja, dafür haben wir eins mehr. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal erwähnt hatte hier im
Podcast. Ihr habt unser Haus gekauft?
In der Pre-Show natürlich. Nein.
Nein.
In der Pre-Show hatte ich dir das schon mal erzählt oder in der Post-Show, wer weiß das schon. Meine Frau hat ein Haus geerbt und zwar einen Bauernhof. Mit ihren Geschwistern und Cousin und Cousine zusammen.
Ich weiß, wann hast du das? Auf jeden Fall hast du irgendwie schon mal angefangen.
Die habe ich erzählt. So, und da kommt jetzt demnächst der Gutachter, um zu gucken, was das alles wert ist und so. Aber ich wollte schon mal sagen, falls jemand hier von den Hörern einen Bauernhof kaufen möchte, im Süden von Hamburg, im Seevetal, gar nicht weit weg von einem Bahnhof und so. Leider halt nicht ganz ideal gelegen. Also es ist nicht Bullerbü mitten im Land, aber so am Rande vom Ort. Und mit so einer alten verfallenen Scheune, wo man so Lost Place Fotografie anbieten könnte oder so und noch einem Schuppen und einem alten Kuhstall und also alles.
Wie groß?
Riesig.
Okay, aber
also ungefähr.
Wenn du hier jetzt ein Haus verkaufst, musst du schon ein paar Eckdaten sagen. Ne?
Es ist einfach ein sehr, sehr großer alter Bauernhof. Du kommst rein, du stehst in einer riesigen Diele und dann sind links irgendwie drei große Zimmer, vier, was heißt große Zimmer? Also das sind dann so 20 Quadratmeter Zimmer. Die Diele hat aber auch schon irgendwie 50 Quadratmeter.
Haben die dann auch so niedrige Decken, wo selbst Typen, die so klein sind
Nein.
wie ich, die ganzen,
ne? Nein, nicht so.
Nicht so alt.
Also die Decke in der Diele ist tatsächlich relativ hoch. So, und dann ist dahinter eine kleine Küche mit einem Vorratsraum und dann geht's hinten weiter Richtung Kuhstall. Da sind natürlich auch keine Kühe mehr drin, also ist schon länger keine Landwirtschaft mehr da. Ne? Das ist das Erbe vom Onkel und der hat auch schon seit vielen Jahren da keine Landwirtschaft mehr gehabt. Aber es gibt noch eine große Scheune, wo halt ein Trecker drin steht.
Den Trecker nehme ich.
Den hat schon mein Schwager genommen. Den kriegst du nicht. Aber man könnte ja einen neuen Trecker reinstellen. So ist es da halt. Und dann gibt's ja also Riesenräumlichkeiten, Riesenkeller. Und dann oben im ersten Stock gibt es mehrere Kinderzimmer, wo halt die Kinder früher gewohnt haben. Und noch weitere Räume und dann eben einen großen Heuboden. Also man könnte einen Heuboden ausbauen. Das ist einfach riesengroß. Und da, wo auch der Heuboden ist, da ist eine Räucherkammer. Da hingen halt früher die Schinken und wurden halt geräuchert, also die vom ganzen Dorf. Also es ist groß und leider müsste man halt sehr, sehr viel machen, am Dach ein bisschen was machen. Und also wie gesagt, der Gutachter kommt demnächst.
Okay, 1 Euro,
aber falls,
symbolischer Preis, 1 Euro, komm.
Falls jemand...
Tobi, 1 Euro, komm, ich nehm's, 1 Euro.
Sicherlich komm, Bruder, nicht, also allein das
was Grundstück letzter ist... Preis.
Allein das Grundstück ist leider was wert, weil es halt wirklich...
Wie groß ist das Stadt Grundstück?
Ist. Also ich glaube, die Hofstelle, da wo das Haus draufsteht und die Scheune und der Schuppen und die Garagen, ist bestimmt 4000 Quadratmeter. Ui. Oder so. Also ist riesig. So, und dann gibt's da noch Ländereien dazu, die sind zwar verpachtet, die müssen auch nicht unbedingt verkauft werden, die kann man einfach weiter verpachten an den Bauern, der halt das ganze die ganze Wiese braucht für seine ganzen Kühe. Der hat halt Milchkühe und hat halt einfach Wiesen. Es ist riesig.
So, und ich war vor 2 Jahren oder 3 Jahren in Waakirchen, das ist im Tölzer Land unten in Oberbayern, und habe da mit einem gesprochen, der ein Grundstück gesucht hat, um ein Haus für seine Familie zu bauen. Und der sagt, also das ist praktisch in der Nähe vom Tegernsee ist das. Ne? Mhm. Und der hat halt so 20 Kilometer von diesem See entfernt, sucht der, und sagte, dass selbst in der Entfernung der Quadratmeter Bauland 1000 Euro kostet.
Ja, so teuer ist es da, glaube ich, nicht.
Das fällt mir, da denke ich dann immer, alter Vater, ey, da hast du dann irgendwie eine 500.000 Quadratmeter Grundstück. und da steht nichts drauf.
Ja. Nee, also so teuer ist das nicht.
Aber was denkst du, also wird das eher, weiß ich nicht, eher 500.000, eher 1,5 Millionen?
Ich habe keine Ahnung. Also das Haus ist, glaube ich, nicht mehr so viel wert. Die Mauern sind zwar gut, die sind von 1908. Leider sind halt auch die Elektroleitungen von 1908.
Ja, gut.
Und so. Aber also man müsste halt, wir werden jemanden suchen, der da ein Projekt draus macht.
Mhm.
Der muss nicht mal selbst drin wohnen, sondern es könnte auch irgendwie was wie, also irgendwer hat schon gesagt, man könnte so einen Bauernhof gebrandeten Escape Room draus machen oder so, weil es halt viele, viele kleinere Zimmer sind. Oder was weiß ich, eine Unterkunft für oder was weiß ich. Also es ist nicht ganz klar. Vielleicht, weiß ich nicht, Wohnraum für Menschen mit nicht so viel Geld oder.
Ja, und das ist in relativer Nähe zu Hamburg, ne? Also ich meine, da kannst du Wohnmobile unterstellen ohne Ende.
Im Garten könnten bis zu 20 Wohnmobile stehen.
Naja, viel interessanter ist ja, die Dinger in der Scheune stehen zu haben. Also wofür ja, was ja
zum
wirklich.
Ja. Gut, die Scheune müsste saniert werden, die ist leider einsturzgefährdet.
Ja, gut. Aber dann baust halt ein Gerüst rein oder sowas.
Ja.
Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in Hamburg ist. Also ich hätte ja zum Beispiel gerne einen trockenen, sicheren Unterstellplatz für ein Wohnmobil. Ja?
Hm.
Und
schwierig.
Es ist, ich weiß nicht, ob es sowas hier gibt. Also falls irgendjemand sowas kennt, ich sag mal, nicht weiter als vielleicht eine Stunde von Berlin entfernt, ich bitte um Hinweise. Hm. Und ich müsste jetzt mal überlegen, also ich müsste in mich gehen und gucken, was ich dafür bezahlen würde. Aber ein Hunderter im Monat ist sowas doch bestimmt wert, oder?
Zahlst du sogar hier im Dorf. Also hier nebenan ist eine Garage frei, die will, glaube ich, 80 im Monat oder so haben.
Und ich meine, wenn du es wirklich schaffst, da so eine Scheune zu sanieren mit relativ geringem Aufwand, weil die muss ja nur dicht sein. Also da darf es nicht reinregnen und sie muss ordentlich abgeschlossen sein und da muss genug Strom drin sein, um die Batterien am Leben zu halten. Wenn du da wirklich dann, was weiß ich, 20 Fahrzeuge reinstellen kannst, hast du schon mal zwei
Mille. Nein, in die Scheune passen keine 20 Fahrzeuge.
Nein? Okay.
Aber fünf.
Naja, so. 500. Naja.
Ja. Naja.
Na gut, dann baust du noch ein paar Carports draußen hin, da können dann die Hartgesottenen ihren Kram unterstellen. Hauptsache, es regnet nicht drauf, weil wenn es drauf regnet, fangen die Dinger an, Grünspan anzusetzen und so. Und da hast du halt keinen Bock drauf. Ne? Aber das,
Also falls jemand Interesse hat, sich das mal anzuschauen oder irgendwie eine Idee hat, was man damit machen könnte, bitte bei mir melden.
Aber jetzt mal ernsthaft, das ist ja wirklich, also Seevetal liegt ja wirklich direkt an Hamburg.
Es ist direkt an der außerhalb der Stadtgrenze.
Ja, das ist doch, das müssten sie euch doch eigentlich aus der Hand reißen, oder nicht?
Wir haben es noch gar nicht angeboten,
ach so.
Aber also es ist halt erstmal rausfinden, was es wäre. Also ich meine, der Onkel ist im Oktober gestorben. So.
Ja, okay.
Und jetzt, dann wurde Testament eröffnet. Oh, die Erbengemeinschaft besteht aus nicht aus den beiden Geschwistern, die kriegen jeweils irgendwie kleinen Geldbetrag, und sondern aus den Nichten und Neffen. So, und das ist halt meine Frau mit ihrer Schwester, ihrem Bruder und noch Cousin, Cousine, 5 Personen. Der Cousin wurde in Potsdam, die Cousine irgendwo in Bayern, und dann ging es halt erstmal los. Ja, erstmal, okay, was ist mit den ganzen Versicherungen? Wir müssen noch die Steuer machen für den Bauernhof das vergangene Jahr. Da ist das Landvolk involviert, da ist der Deichschutz involviert, da ist der Graben, also die Gräbenentwässerung. Also das geht ja von vorne bis, also die sind ganz schön am Stöhnen da, was da alles zu machen ist. Ja. Naja, zum Glück gibt's noch, also wir wohnen ja nah genug dran, wir sind so in einer halben Stunde sind wir dort, und direkt in der Nachbarschaft wohnen Leute, die dann halt auch mit dem Onkel befreundet waren, die da regelmäßig nach dem Rechten schauen und so. Also wir haben Infrastruktur, aber es ist wahnsinnig viel Aufwand und Arbeit. Je früher das verkauft, desto besser. Allerdings ist das natürlich eine landwirtschaftliche Erbmasse, die verkauft wird, und das ist steuerlich schon wieder sehr kompliziert. Erbschaftssteuer greift dann irgendwie so und so, und wenn du es verkaufst, jetzt verkaufst, zahlst du irgendwie, wird es zu 100% angerechnet, wenn du es in 5 Jahren verkaufst, zu irgendwie nur 30. Es ist wahnsinnig kompliziert rauszufinden, was macht man jetzt idealerweise damit.
Ach, Mist. Ja. Wahrscheinlich wirst du irgendwann einfach dir einen Makler suchen und sagen, hier, mach mal.
Mach das Sinnvollste.
Ja. Hat bei mir ja auch, das hat ja super funktioniert. Also wirklich, ich habe...
Ja, klar, dafür gibt es Profis, die kennen sich damit aus.
Aber ja, aber du hast ja manchmal hast du halt auch irgendwie so windige Schwätzer oder sowas, weil Makler sind sehr oft windige Schwätzer. Und ich hatte halt richtig Glück mit meinem... Naja,
es ist
ich hatte halt wirklich richtig Glück mit meinem. Ne?
Hm.
Also es war irgendwie, aber dann halt auch eine Empfehlung, weil eine Freundin von mir hatte ihr Elternhaus mit dem verkauft, ein paar Jahre vorher. Ja, und vor allem der Arbeit bei der Sparkasse.
Also sollte jemand aus der Hörerschaft in der jüngeren Vergangenheit einen Resthof in der Nähe von Hamburg mit einem guten Makler verkaufen, wüsste ich auch gern den Makler.
Ja. Oder Sebastian, falls du das hier hörst, eventuell gibt's einen Job für dich in Seevetal.
Ja, komm hoch, Sebastian.
Der allerdings arbeitet ja bei der Sparkasse und ich glaube, die sind so regional aufgeteilt. Also der darf dann auch nur bestimmte Bereiche.
Aber Sparkasse Harburg Buxtehude, leite den bestimmt kurz aus.
Das können wir bestimmt mal drüber reden. Nee, also das ist wirklich, ich bin wirklich total, total hingerissen davon, wie der das abgewickelt hat alles. Das ist wirklich, wirklich toll. Also der hat halt auch die ersten Male, als wir uns gesehen haben, vor allen Dingen beim ersten Mal, hat er halt auch geredet wie ein Makler. Makler reden, die haben eine komische Sprache. Die haben eine komische Art zu sprechen, benutzen komische Wörter. Das ist alles so ein bisschen, die stehen immer so vorne an der Rampe und verkaufen Dinge. Und irgendwann habe ich ihm halt, glaube ich, auch mal gesagt, also ich habe ihn irgendwas gefragt, dann kam auch so eine Maklerantwort. Ich glaube, ich habe dann zurückgeschrieben: Das ist nicht die Antwort auf meine Frage, du scheiß Makler oder irgendwie sowas. Und ab dem Moment konnten wir dann auch reden wie normale Menschen, weißt du?
Okay. Ja, gut.
Nicht in Optionen sprechen und sowas, sondern hey, das ist auch nicht der Wohnbereich, das ist das Wohnzimmer. Verdammt nochmal. Wobei das ja wieder andere Gründe hat, weil ja heutzutage Küchen nicht mehr in Räume gebaut werden.
Konkrete Frage an dich, weil du kannst ja Englisch, ne?
Ich bemühe mich, aber ich glaube, du kannst besser Englisch als ich.
Das weiß ich nicht.
Du arbeitest in einer englischsprachigen Firma und konferierst ständig mit englisch sprechenden Menschen. Das ist garantiert, kannst du besser Englisch
als. Das ist korrekt. Aber es geht um die korrekte Aussprache von deinem Namen und ich habe es nicht gefunden.
Welcher Name?
Vielleicht kann auch irgendwer aus der Hörerschaft mir helfen.
Meinst du Principal O'Shack Hennessy?
Nein, ich meine, ja, ich kann ja den Namen nicht sagen. Aber okay, geschrieben wird sie IZO.
Warte.
Der Vorname?
Ja.
Und dann Fitzroy, den Nachnamen kann ich aussprechen.
Ja gut, Fitzroy, aber ja.
Ja, ISO.
Interessante Frage, ISO oder ISO?
Also ich habe auf der Wikipedia-Seite rausgefunden, ihr eigentlicher Name ist Isobel, aber da weiß Isabel. Ich ja nicht, wie der auf Englisch
ausgesprochen wird.
Isabel? Mhm. Nicht Isabel?
Nein, Isabel.
Dann ist es vielleicht
ISO.
ISO?
ISO Fitzroy. ISO Fitzroy. Oder ist so nicht also, Fitzroy?
Ist manchmal so Fitzroy. Der Anlass, dass ich die kennengelernt habe, ist, ich fahre nach London im März.
Very well. Ich fahre nur nach Prag im März, aber immerhin.
Auch schön. Mhm. So, ich habe einen Zug gebucht, ich fahre am Sonntag hin und dann 10 Tage später zurück.
Cool. Urlaub oder Arbeit?
Arbeit mit ein paar Tagen frei. So, also ich werde auch ein bisschen Zeit einfach nur in der Stadt verbringen. Ganz geil, weil also da ist eine Messe, die heißt Photography and Video Show.
Ja, das
hast du, glaube ich, schon mal in Birmingham.
Ja, ja.
Und dieses Jahr ist die in London und ich darf wieder mit hin und helfen. Und ich fahre einfach ein paar Tage früher hin und zahle dann die Hotelnächte vor der Messe auf eigene Kosten und bin dann einfach dort. Es gibt da ein Office, also ich muss nicht mal Urlaub nehmen, ich kann da auch arbeiten. Ich werde da auch arbeiten. Einer von meinen Arbeitskollegen, der Russell, hatte ich von dem erzählt. Ja. Russell ist Mitarbeiter Nummer 39, glaube ich. Also der ist irgendwie seit knapp 40 Jahren ist der bei Adobe. Krass. Und es gibt niemanden, der so lange bei Adobe ist wie er. Also das alle anderen, die 38, die vor ihm eingestellt worden sind, die sind halt leider alle weg oder verstorben.
In den USA aber.
Ja.
Also Russell, das sind ja eigentlich USA. Sind das ja so solche Zahlen. Das sind ja eigentlich eher so deutsche Industriemitarbeiter.
Ja, Deutschland wäre da längst in Rente. Also der ist auch schon ein bisschen älter.
So, nee, das ist total, ich habe sowas noch nie gehört, dass jemand 40 Jahre in den USA bei einem demselben Unternehmen gearbeitet hätte.
Bei uns geht das. So, krass. Und Russell ist halt mittlerweile, weiß ich gar nicht, was da, also im Marketing irgendwas. Also der ist so ein bisschen Galionsfigur. Ne? Der ist halt auch Fotograf und der macht halt mittlerweile eigentlich nur noch Fotoshoots mit direkt mit dem iPhone. Also der fotografiert jetzt alles mit dem iPhone und bearbeitet auch alles irgendwie direkt auf iOS, Lightroom iOS. Und deswegen sind wir in Kontakt gekommen. So, und der war schon im März letzten Jahres war der in Hamburg bei uns, hat mit uns 10 Jahre Lightroom iOS gefeiert und hat dann so einen Wikinger-Fotoshoot mit uns gemacht. Und jetzt kommt er auch nach London, auch zu dieser Messe. Und wir treffen uns schon ein paar Tage vorher und latschen mit Alice in Wonderland Models und Wikinger Models durch London und machen halt Fotoshoot. Und
könnte schlimmer sein. Ich weiß, was haben die denn da gedreht? Ich glaube, da hatten die den Stauffenberg-Film gedreht oder sowas. Und da standen bei uns in der Kantine auf einmal lauter SS-Leute und wollten was zu essen haben.
Ja, also der tut dann auch immer sehr coole Models auf und das wird spaßig so. Und da werde ich dann natürlich auch Zeit mit ihm einfach in der Stadt verbringen und irgendwie, das wird ganz nett. So, und wie ich es dann so mache, aber wenn ich irgendwo bin. Was ist denn jetzt
eigentlich mit Izzy Fizzy?
Schaue ich halt immer, was gibt's denn da so für Konzerte? Ja. Ne? Und da habe ich geguckt, was gibt's denn in der Zeit so in London für Konzerte? Habe ich gesehen, Biohazard spielt, von denen ich großer Fan war, aber ich weiß nicht. Napalm Death spielen ja, auch. Ich wusste nicht, dass es die noch gibt.
Ich wusste auch nicht, dass es Biohazard noch gibt. Das ist ja.
Ja, es ist halt so die 90er Jahre Vergangenheit, die ich habe es sehr gefeiert. Napalm, das habe ich sogar mal live gesehen in den Docks in Hamburg, als da haben die mit drei Bands gespielt oder vier Bands und ich weiß nicht mehr, wie das hieß, irgendwie Death Metal Festival, weiß ich nicht. So, dann Age Against the Machine.
Moment, Age.
Ja.
Okay.
Age Against the Machine, habe ich überlegt, ob ich da hingehe, einfach um zu gucken, ob das eine Coverband ist oder ob die anders lustig sind. So, und dann habe ich das mit den Kollegen besprochen und der eine sagt, hey, guck dir mir die hier an und schickte mir nur den Link und ich so, ja, wie spricht man die denn aus? Ja, weiß ich auch nicht, aber er ist halt irgendwie auf sie gestoßen. Die macht so Jazz, Pop, relativ gefällig, nichts Aufregendes, aber eine geile Stimme.
Okay.
Und dann gucke ich mir das an, die spielt in irgendeiner kleinen Halle. Also ungefähr so groß wie Stocks in Hamburg, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Eintritt ist 20 Pfund. Und ich dachte, da kriegst du aber in Hamburg kein Konzert für von irgendjemandem, der schon eine CD veröffentlicht
hat. Mal ganz ehrlich, ich würde ja, wenn ich in London bin und zu Veranstaltungen gehen wollte, würde ich ja durch die Westend-Theater marodieren. Weil da gibt's halt auch oft total gute, günstige Angebote. Und das ist ja super Theater, was da gespielt wird in der Regel. 40 Towers gibt's. Im Apollo. 40 Towers im Apollo. Komm, Alter, da musst du hin.
Ja, eigentlich 40 Towers muss ich mir auch machen.
40 Towers.
Großer Fan von. Don't mention the war.
Also im Apollo gibt's 40 Towers.
Ja, vielleicht mache ich das auch. Aber also das ist jetzt mal so ein Konzert, da gehen wir mal hin.
Wenn du bis Freitag den 21. buchst, das Ticket, sparst du 45%. Ab 1. März spielen sie es. Wenn du es jetzt buchst, sparst du 45%.
40.000.
Würde ich sofort.
Aber ohne Original.
Ich glaube, der ist zu alt.
John Cleese. Der lebt doch aber noch. Der könnte.
Ja, aber der ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Und ich glaube, hat der nicht auch irgendwie während der Pandemie angefangen, Scheiße zu labern?
Ach so,
das da gab es doch irgendwie, oder kann aber auch sein, dass ich mich jetzt. Sein.
Also während der Pandemie haben leider sehr viele Leute angefangen, Scheiße zu labern. Ja.
Wir haben vorher schon Scheiße gelabert, währenddessen und sind jetzt immer noch dabei. Macht uns das mal nach.
Ja, ja genau. Wie mit dem Brotbacken. Ich habe auch vor der Pandemie angefangen mit Brotbacken.
Macbeth. Ich bin gerade hier auf westerntheater.com.
Also wir waren ja bei Hamilton und das war großartig.
Das ist ja
Wir waren auch im Shakespeare Club und haben irgendein Stück von Shakespeare gesehen. Das war auch ganz geil. So Stehplatz in der Mitte vom Shakespeare Club.
Ja, aber das würde ich machen. Aber mal eben ein Hotel in London ein Hotel aus eigener Tasche zahlen, ist aber auch eine Hausnummer.
Ja, oder?
Du wirst ja wahrscheinlich auch nicht von Adobe in irgendeiner Absteige untergebracht werden, sondern
Adobe bin ich halt nur für die Messe untergebracht. So, das heißt, mein Arbeitgeber zahlt mir natürlich die Anreise. Also ich habe dann gesagt, ich fahre Zug, erster Klasse bitte. Ja, klar, zahlen wir. Und da freue ich mich schon drauf, mal wieder mit dem Eurostar zu fahren. Und dann natürlich das Hotel für die Messe. So, aber ich bin halt schon irgendwie 4-5 Nächte vor der Messe da. Mhm. Und da habe ich dann Airbnb gesucht, was natürlich für eine Person viel einfacher ist. Und dann habe ich geguckt in der Nähe von unserem Office, das ist in Shoreditch. Und dann habe ich ein Airbnb-Zimmer, also nur ein Zimmer gefunden, über einem Pub. Und anscheinend gehört das auch zum Pub. Und das, ja, sofort. Das
muss ich machen. Ja, klar.
Also für, weiß ich, $70 oder 70 Pfund.
Wo ist das Bad?
Oder 80. Auf dem Flur.
Ist egal. Okay. Ja, weil ich hatte das ja einmal, ich kann auch
im Büro duschen.
Da hatte ich halt auch ein Airbnb in London und das war auch nur ein Zimmer in einer Vier-Zimmer-Wohnung. Und es gab nur ein Bad und das Klo war auch in diesem Bad und das war schon, ich war da eine ganze Woche und das war schon.
Du sollst unter in die Kneipe auf Klo.
Ja, gut, ja, das kannst du machen. Aber ich war schon echt gehemmt, wenn ich kacken musste immer. Das war echt ein bisschen, also mache ich nicht so gerne.
Ja, es ist halt, also ich bin halt allein unterwegs, ja, ne? Ohne Familie, ohne Frau, dann kann ich auch mal irgendwie quick and dirty. Ach, schön, irgendwo. London.
Siehst du, ich fahre nächste Woche nach Köln, in das ist ja Pub, auch mal was.
Köln ist auch schön, ich fahre auch im März nach Köln. Und zwar zum, hier mein Lieblingspodcast, Esel und Teddy, die werden 18, volljährig.
Krass.
18 Jahre Esel und Teddy und die feiern, kann man sich auch immer noch anmelden für die Feier, wenn man dann noch mit hin will.
18, ey. Es dürfte dann einer der ältesten Podcasts Deutschlands sein, ne?
Der noch läuft, das denke ich auch.
Ja. Ja, ja, klar, der noch läuft.
Meine Frau hat übrigens mit mir geschimpft. Hat zu Udonien fährst du nicht, aber zu Esel und Teddy. Ich so, ja.
Ja, ja.
Man muss ja Priorität.
Tobias, was soll
wenn du
das
18,
hier?
Wenn du 18 Jahre Udonien feierst, dann komme ich.
Ja, 18 Jahre Udonien, ja, das ist dann noch irgendwie ein knappes Jahrzehnt, dauert das. Nee, ich fahre nach Köln und ich fahre zum ersten Mal eben, nee, stimmt gar nicht, das ist das zweite Mal. Ich habe ja, über Weihnachten war ich ja auch unten, meine Eltern besuchen mehrfach und habe in einem Airbnb gewohnt. Und diesmal habe ich mir tatsächlich ein Hotel in Köln geklickt, weil das alles irgendwie da draußen auf dem Land, das funktioniert nicht so gut. Und mein Bus ist halt nicht dafür geeignet, bei solchen Temperaturen komfortabel auf dem Campingplatz zu wohnen. Das geht auch, also auch relativ problemlos, aber du hast halt die ganze Zeit die Standheizung an und so, das ist doof. Jetzt habe ich mir halt mal ein Hotel gebucht und wohne in der Stadt. In meiner Heimatstadt im Hotel wohnen, ist auch schräg. Naja. Ja, mal gucken.
Ja, ist halt so, irgendwann.
Ja, nein, das ist auch okay. Ich bin dann lieber in der Stadt, weil ich habe dann ja jetzt auch Weihnachten festgestellt, dass das hat halt wenig Wert, wenn ich da draußen wohne, in irgendwie einem Hotel oder einem Airbnb und meine Eltern dann besuche und da sowieso nur eine halbe Stunde oder Stunde sein kann. Weil die völlig, danach sind die völlig erschöpft auch und haben keinen Bock mehr und ich auch keinen Bock mehr und dann hänge ich auf dem Land rum und dann habe ich gedacht, nee, komm, dann zahle ich lieber ein bisschen mehr in der Innenstadt und wohne dann in Köln und gehe irgendwie lecker essen oder was der Geier war.
Hey, wir reden schon 20 Minuten und haben uns noch nicht über Gesundheitsthemen unterhalten, dabei sind wir doch beide über 50.
Ja, habe ich dir schon erzählt, dass ich Arthrose habe?
Nee, hast du nicht, aber ich wollte eigentlich von meiner Darmspiegelung
erzählen. Darmspiegelung. Der Gesundheitsblock.
Der Gesundheitsblock. Was ist mit deiner Arthrose?
Ich hatte doch diesen Rollerunfall.
Mhm.
So, und hatte ja wirklich wochenlang furchtbare Schmerzen und nachdem diese Schmerzen...
Rippen geprellt war das, ne?
Das war ja, Rippen geprellt, Ellbogen geprellt, Knie geprellt, alles geprellt irgendwie. Und nachdem diese Schmerzen dann weg waren, konnte ich auf einmal meinen rechten Arm nicht mehr richtig bewegen. Also wenn du deinen rechten Arm anhebst auf Schulterhöhe, ne, das kann ich, und sobald ich den jetzt nach hinten weiter strecken will sozusagen, ne? Geht das nicht. Habe ich entsetzliche Schmerzen, entsetzliche Schmerzen in der rechten Schulter, die so stark sind, dass sie in den gesamten Arm ausstrahlen.
Ah.
Und je nachdem, wie sehr ich mich falsch bewege, da auch so 10 bis 20 Sekunden anhalten.
Und jetzt stellt sich raus, das ist Arthrose?
Das ist Arthrose. Da hatte ich dann, habe ich gedacht, so shit, was ist das denn? Ja, vielleicht bist du auch da auf die Schulter gefallen und so und bin dann irgendwann mal zum Orthopäden gegangen, das war auch schon im Dezember und hat auch so geguckt, geröntgen, sagt, ja, das ist eine Arthrose und die macht, dass ihr, der Abstand im Schultergelenk, also zwischen den Knochen, der ist zu gering, also praktisch gammelt.
Ach so, ich war gerade irritiert, ich dachte auch immer, Arthrose kommt nicht durch einen Unfall, sondern entwickelt sich.
Ja, eben.
So, aber die Arthrose war schon da, aber durch den Unfall ist es jetzt quasi zutage gekommen.
Ja, das hat dann der Physiotherapeut meinte dann, ja, das hat man gerne mal. Wahrscheinlich, also die Arthrose, die haben sie schon gehabt, aber ihre Schultermuskulatur hat das einfach ausgeglichen. Immer.
Ach so, okay.
Und jetzt haben sie aber über 4 Wochen in Schonhaltung auf dem Sofa verbracht.
Ja.
Und darüber ist ihre Schultermuskulatur so weit verkümmert, dass sie das nicht mehr gerade ziehen kann.
Okay.
Ja. Und jetzt mache ich hier Feinübungen und das hilft auch, aber es hilft so jede Woche 1% wird's besser.
Krankengymnastik mäßig. Oh je.
Ja. Und jetzt, das war Orthopädie. Kommen wir zur inneren Medizin.
Koloskopie des Herrn Bayer. Ja, also ich glaube, wir hatten auch in der Postshow letztes Mal drüber gesprochen, ne? Wie das so läuft. Und was für mich das Aufregendste war, also natürlich hat man Schiss vor dem Ergebnis, habe ich jetzt Darmkrebs oder nicht. Spoiler habe ich nicht, also alles gut gegangen. Aber was mich am meisten genervt hat, war die Vorbereitung. Dann ich habe eine Bekannte, die schon mehrere Darmspiegelungen gemacht hat. Die hat mich dann so ein bisschen, die hat mich nicht verrückt gemacht, aber sie meinte, nee, ist alles kein Problem. Hier hast du eine Liste, so eine Webseite, da kannst du gucken, was du wann essen darfst. So wie, Naja, und auf dem Dokument vom Arzt, das ich bekomme, was lachst du denn so dreckig?
Ach, es ist einfach eine der lustigsten Sachen meines Lebens. Ja, Darmspiegel.
So, du bist schon beim Movieprep.
Ich bin schon beim Movieprep.
Ja, das war gar nicht so lustig bei mir. Aber die Woche davor, also 7 Tage vor der Dings fing das dann an. Also eigentlich auf dem Dokument vom Arzt stand 5 Tage vorher bitte keine Linsen, Erbsen, Spinat oder Kerne mehr essen. So ein paar Sachen irgendwie aufgezählt, so 5, 6 Sachen. So, und dann sagte hier meine Bekannte, ja, nee, da gibt's noch mehr, worauf man achten soll. Hier ist eine Webseite. So, kann ich dir auch schicken, Dr. Braun aus Palmeck, nee, wie heißt es da? Festig von München. So, und das ist einfach eine Arztpraxis und die haben eine Webseite, wo du dann eine Datenbank hast, kannst auch drin suchen, kannst du sortieren, was man wann vor einer Koloskopie nicht mehr essen sollte. Mhm. Und ich habe mich halt voll verrückt gemacht. Ne? Ich habe dann einfach irgendwie immer geguckt, so bei jedem Hubs, darf ich das noch essen? Schokolade? Nee, darfst du nicht mehr. Ich darf Pfannkuchen essen. Also bis am Tag vorher darf man noch Pfannkuchen essen. Mhm. Klingt jetzt lustig, aber wenn man Bock hat auf Spinat oder so, geht halt nicht. So, ist ein Faser.
Das kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
Das klebt halt alles voll, ist dann hinterher, ist die Kamera verschmiert oder so. Willst halt alles nicht drin haben. Dass da keine Kerne mehr im Darm rumkleben sollen. Okay, verstehe ich. Ne? Und dann ja, also es war irgendwie, also das hat mich irgendwie wahnsinnig eingeschränkt. Und dann habe ich aus gesundheitlichen Gründen musste ich dann irgendwie am Mittwoch vor der Koloskopie musste ich dann Currywurst Pommes essen, weil es einfach nichts anderes mehr ging.
Ach du Armer, auch.
Also, ja, Bier ging auch. Also Bier ging auch
super.
Currywurst Pommes und Bier. Ja. Aber kannst ja auch nicht morgens, mittags, abends Currywurst Pommes mit Bier. Nicht eine Woche lang.
Doch.
Also da habe ich mich echt verrückt gemacht.
Das kannst du machen eine Woche lang, dabei filmst du dich und dann verkaufst du dann Netflix.
Oh, Ekel-Doku. Naja, so, der Movie-Prep einmal Darm leer machen.
Tobi ist jetzt unter die Prepper gegangen.
Movie-Prepper.
Movie-Prepper.
Ja, da hattest du mir schon mal erzählt.
Das muss auch in den Rucksack, ne? In den Fluchtrucksack. Movie-Prepping-Rucksack.
Ich fand's gar nicht so, also bei mir hat das nicht so gut funktioniert wie bei dir. Also es irgendwie hat ewig lange gedauert, bis dann alles rauskam. Aha. Und ich musste am Abend vorher und am Morgen
nicht so viel Currywurst essen sollen, was?
Das war ja schon ausreichend viele Tage vorher. Naja, und dann hatte ich noch Angst, dass dann, ich wollte schon sagen, ich hatte Schiss, aber ich hatte eben kein, also es hat zu lange gedauert mit dem Schiss und dann hatte ich Angst, dass während der Untersuchung noch was kommt, weil ich zu spät dann am Morgen. Alles furchtbar, ich sag's dir, so erniedrigend. So, und dann,
aber was soll denn da noch kommen, wenn da schon seit Stunden nur flüssiges irgendwie Wasser?
Ja, kam ja auch nichts mehr.
Ja.
So, aber es war halt meine erste und dann ist man halt irgendwie besorgt und das war irgendwie alles doof. So, und dann liege ich da irgendwie mit diesem komischen Papierhöschen, was hinten offen ist, irgendwie erniedrigend auf der Bahre. Und nee, Bahre heißt das, Trage heißt das.
Bahre heißt
Bahre ist für Tote. So, und dann hier, wenn der Arzt kommt, gibt's so ein bisschen was zum Schlafen. Ich so, ja, genau, Propofol und hau rein. So, und dann kam das und da wurde mir ein bisschen schwummrig. Aber ich bin halt wach geblieben. Also ich habe mich dann auch mit denen, ich habe dann halt mit denen gesprochen. Also die haben sich dann über irgendwas und auch über Politik unterhalten. Es war dann auch so ein bisschen merkwürdig irgendwie alles. Und dann sah ich, wie sie mir nochmal was nachgegeben haben, aber ich habe das Ding schon hinten im Arsch gespürt. Und ich kann mich noch, und dann haben über Essen haben die auch noch geredet. Das fand ich irgendwie ungerecht, weil ich ja so lange nichts essen durfte. Ja, und ich war halt die ganze Zeit wach und dann.
Bist du sicher, dass du die ganze Zeit wach warst oder hast du.
Die haben mich dann rausgefahren in den Aufwachraum, aber ich war ja wach. So, und dann lag ich da wach im Aufwachraum und warte und hat nichts passiert.
Warst du wirklich die ganze Zeit wach oder bildest du dir das nur ein? Also weil
ich hab dann,
bei mir war es halt auch so, dass ich irgendwie auch mit denen gequatscht habe und irgendwann sagte ich, oh, das reicht nicht, Sie müssen mal nachspritzen. Und dann sagte sie halt, also eine Arzthelferin sagte, nee, wir sind fertig, das war's. Also das kann gut sein. Und ich weiß, das war nicht traumlos, diese Bewusstlosigkeit bei mir. Also es kann durchaus sein, dass du
hast geträumt.
Ich glaube ja.
Siehste. So, ich nicht. Ich habe nichts geträumt. Ich saß dann da, hab dann auf die Nachbesprechung gewartet und dann kam nochmal die Arzthelferin vorbei und ich fragte, sagen Sie, ist das normal, dass man die ganze Zeit wach ist? Wie? Ja, ich habe mich doch mit Ihnen unterhalten. Ich so, ja, ja, aber haben Sie gemerkt, dass wir Sie zwischenzeitlich auf den Rücken gedreht hatten? Ich so, nee. Ich hab's halt einfach nicht, siehste? Also ich, mir ist schwummrig geworden, ich war halt komplett weg und hatte aber wirklich dann, als ich aufgewacht bin, den Eindruck, ich war gar nicht weg. Also es war total absurd. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das ganze Ding gedauert hat. Also ich glaube, so lange dauert es ja auch gar nicht. Aber das war toll. So, und dann habe ich noch ein bisschen Scheiße geredet.
Mhm. Oder?
Mein bester Freund hat mich abgeholt und ich konnte dann aber alles, was ich missgeredet habe, einfach auf Propofol schieben. Dann habe ich das Wort Propofol-doof erfunden. Dann war alles gut. Ich bin auch Propofol-doof. Das war ich dann eine ganze Woche lang. Vielleicht bin ich es auch immer noch.
Nein.
Nein.
Das ist was anderes.
Leider nicht.
Also das ist ein anderes Problem. Und das Movie-Prep hat dich nicht so weggerissen. Bei mir war das so toll.
Nee, es hat eine Stunde, also ich sollte das ja irgendwie in alle 10 Minuten irgendwie ein Glas trinken und dann noch ein Glas Wasser hinterher kippen oder so. Und dann war das nach einer Stunde leer und dann fing es erst so langsam an, dass was kam. Mhm. Und das kam dann aber auch nicht so dolle. Also es hat dann auch noch weitere 1,5 Stunden gedauert, bis dann der Kackreiz zu Ende war.
Ach echt? Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie lange es insgesamt gedauert hat, aber
ja,
bei mir ging das, so, also ich habe damals ein Liter
geflüssigt. Pipi Kacker Podcast.
Genau, ein Liter Movie Prep, also ein Liter Movie gepreppt. und ich glaube dann noch ein Liter drauf oder so, also man muss ja noch mehr trinken, ja. Und irgendwie eine halbe Stunde später ging das los und danach habe ich halt echt, ich weiß nicht mehr wie lange, bestimmt eine halbe Stunde. Ach, auf dem Klo
gesessen. Es geht los, wenn man anfängt das Zeug zu saufen, ich hatte die Sorge, dass ich es nicht austrinken kann, bevor es losgeht. Und so dass ich dann vom Klo nicht wieder runterkomme.
Aber ja, das ging bei mir.
Ich bin auf Klo gegangen, dann bin ich wieder auf Klo gegangen, dann bin ich 1,5 Stunden lang immer wieder auf Klo gegangen. So.
Das war bei mir ein bisschen anders. Ich bin dann aufs Klo, dachte, und hab dann irgendwie den ersten Rutsch und bin dann, dachte, das war's. Oh, das war ja harmlos. Und weißt du so, stehst so auf, irgendwie mit der Hand am Hosenbund, um die in einem Rutsch hochzuziehen, irgendwie direkt, weil, ne, haben wir ja auch in Idiocracy gelernt, dass das so geht. Und so im Aufstehen denke ich, hoi, was zum, und setz mich wieder hin. Und dann wirklich, ich habe so heftig geschissen, dass ich mit einem Lachflash auf dem Klo saß und vor lauter Lachen noch heftiger scheißen musste und darüber noch heftiger lachen und so weiter.
Und das hattest du mir wirklich vorher erzählt und ich habe erwartet, dass es so kommt, aber es passierte nicht.
Das ist natürlich
ich musste blöd, auch nicht lachen.
Habe ich die Latte
lachen ein bisschen, sollen, aber es war, nee.
Habe ich die Latte zu hoch gepreppt.
Ja. Absolut.
Ja, ich fand's wirklich extrem lustig. Ich muss mir immer wieder eine Verordnung holen, dann gehe ich auch nochmal zur Darmspiegelung.
Ja, ich soll jetzt alle 5 Jahre. Also heißt alles, ja, alles genau. Gesund bei mir.
Hier, die Hörerschaft hat gesagt, ich sollte häufiger mal Werbung machen, wenn ich interessante andere Sendungen irgendwo produziert habe. Das mache ich jetzt mal schnell. Ich habe für die AWO gesprochen. Ich verlinke das Ding in den Shownotes mit dem vermutlich klügsten Menschen der Welt. Hinterher habe ich dann erfahren, der kam mir vor, als wäre das der klügste Mann, den ich je interviewt habe. Oder sagen wir mal, einer der 5 Klügsten, die ich je interviewt habe. Roger Willemsen hat über den mal gesagt, das sei der klügste Mann, den er je in seinem Leben kennengelernt hätte. Mhm. Sein Name ist Josef Vogel, Literatur- und Medienwissenschaftler. Mit dem habe ich über diese ganzen Plattformen, also den Plattformkapitalismus und politische Entscheidungsprozesse und sowas gesprochen. Und der hat gesagt, diese Plattformen, die wir da sehen, das ist die vierte Gewalt. Fand ich ganz interessant. Und er hat sogar gesagt,
also Plattformen das ist wie
Amazon. Meta, Facebook, Amazon oder wie es heißt, ja. Und er sagt, das ist die vierte Gewalt, das ist die Monetative. Fand ich einen interessanten Punkt. Monetative, also die Geld.
Ja.
Die herrscht, die nimmt politisch Einfluss über Geld. Und das sind nicht erst die Plattformen, das hat vorher schon angefangen, das hat mit den Investmentbankern und sowas angefangen. Super spannende Sendung geworden, finde ich. Alle, die sich das anhören und denken, wie hat Holgi das denn geschnitten? Nein, der Mann redet so.
Okay.
Alleine das sollte als Teaser doch jetzt schon mal ausreichen, um hier, ne?
Ja,
ja.
Auf jeden Fall rein.
Ja, also wirklich, wirklich sehr spannend. Und wie immer die Reklame, die Meta-Reklame, das, was wir da bei der AWO veröffentlichen, ist fast immer richtig gutes Zeug. Manches ist vielleicht nicht ganz so interessant für euch, aber vieles von dem schon. Punkt.
Aber Werbung für Podcasts sind. Ich war in Koblenz Also, wie jeder weiß, wohnt da meine Tochter. Also jeder, der hier aufmerksam zuhört, weiß, dass meine Tochter in Koblenz wohnt.
Und du kannst nicht loslassen, darum fährst du da immer hin, ne?
Ja, genau. Ich bin ganz schlecht im Loslassen.
Glucke.
Schon irgendwie. Aber naja, nee, also und es gab jetzt einen schönen Anlass, mal hinzufahren. Also wir haben es ja gerade zu Weihnachten gesehen. Es war jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie sie so doll vermisst habe, dass ich unbedingt hin musste und dann einfach anlasslos hingefahren bin. Sondern
findet sie das eigentlich noch gut, dass du da ständig vor der Tür stehst?
Was heißt denn ständig vor der Tür? Ja. Ich war jetzt, letztes Jahr im Sommer war ich da zum Sommerfest. Da hat sie gesagt, kommt doch zum Sommerfest. Und jetzt sind wir hingefahren, weil, also der Anlass war, Methodisch Inkorrekt haben ihre dritte Tournee gestartet.
Oh, krass.
Das dritte Showprogramm von Methodisch Inkorrekt.
Wow.
Und die erste Show, die Alpha-Version, die Premiere sozusagen, war in Koblenz.
Och.
Und dann dachte ich, also gut, nach Hamburg kommen sie nicht, dann muss ich halt nach Koblenz. Also, und dann habe ich meine Frau gefragt, wollen wir da hin? Es war auf den Sonntagabend, also jetzt vergangenen Sonntag. Nee.
Und wo, die ach so, davor, deine Tochter hat doch noch ein extra Zimmer, wo ihr dann pennen könnt, ne?
Ja, theoretisch schon, aber die Show war im Café Hahn in Gülz, also in Koblenz-Gülz. Und dann habe ich geguckt, dass wir da eine kleine Ferienwohnung finden. Zu zweit ist es ja auch einfacher als mit
vier Personen. Ja, vier
Personen. So, nee, also und wir haben ganz kleine, niedliche Ferienwohnungen in Koblenz-Gülz gefunden, die halt so zu Fuß 5 Minuten vom Café Hahn war. Mhm. Dann haben uns da halt einfach für 3 Nächte einquartiert. Und sind am Freitag hingefahren, haben dann irgendwie Freitagabend, Samstag und Sonntag früh mit Mareile verbracht. Die musste dann allerdings Sonntagmittag zur Arbeit nach Dresden, weil sie halt Veranstaltungstechnik macht und die ist halt nicht immer in Koblenz, sondern eben teilweise ist die auch auf Tour. Und Sonntagabend war dann diese Podcast-Show im Café Hahn. Also es hätte noch gar keinen Sinn gemacht, noch bei Mareile zu sein, weil die gar nicht mehr da war. Haben uns noch schön mit Christian hier Easy von der Hörsuppe,
ja.
Füt getroffen und seiner Frau, war ein super schönes Wochenende. Und diese Live-Show von Methodisch Inkorrekt, also ich habe die echt lange nicht gesehen. Und da habe ich überlegt, so, und ich glaube, das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, war auch das erste Mal, dass sie es überhaupt gemacht haben, als sie noch in kleinen finnischen Clubs, also quasi.
Auf dem Kongress haben die doch mal, meine ich die.
Auf dem Flur vom Kongress. Also die haben ja auch mal in Saal 1 vom Kongress die große Show. Und dann seitdem gibt's ja auch dieses Sprichwort, das geht nicht in Saal 1. Weil wieder zu viel Feuer, zu viel Explosion oder so. Aber das erste Mal, da waren wir auch live da mit dem Realitätsabgleich.
Ach komm.
Und auf der kleineren Bühne, also auf den 2 Tischen links von uns, haben die halt, ich glaube, vor uns oder nach uns oder irgendwie haben sie da halt ihre Show gemacht und da habe ich sie gesehen.
Ah, okay.
So, und seitdem habe ich die aber nicht gesehen. Aber ich weiß ja, was sie so ungefähr machen. Und das war, ich habe meine Frau mitgenommen, die hatte die vorher gar nicht so gehört, weil interessiert sich nicht so für Physik, hat sie immer gesagt und habe ich gesagt, es geht aber nicht nur um Physik, sondern hörst du doch mal an und dann hat sie halt ein paar Sendungen gehört von denen. Muss man sich ja auch ein bisschen rantasten, weil die sehr viel Laber-Podcast am Anfang immer machen, beziehungsweise was heißt sehr viel.
Ja, also aber die Show doch nicht. Die Show ist doch.
In der Show ist nichts mit Laber-Podcast. Ja, in der Show ist ein Experiment nach dem nächsten so ungefähr und sehr viel Wissenschaftstheorie, Kommunikationstheorie. Diese Show, die sie jetzt neu gemacht haben, 3.0, ist so ein bisschen Star Wars gethemed mit einem sehr, sehr geilen Introfilm. Und es geht halt um Desinformationskampagnen und wie man Desinformation besser erkennen kann und so. Also super wertvoll, war auch für mich, der immer glaubt, irgendwie Desinformation gut erkennen zu können, nochmal wertvoll. Und coole Experimente, also es macht halt einfach Spaß, den beiden.
Wie lang ging's?
3 Stunden oder so,
echt?
Ich war lange. Ja, oh, ja.
Das ist
lang. Mit Pause. Also die haben nach 1,5 Stunden haben sie Pause gemacht, dass man nochmal aufstehen kann. Aber Café Hahn ist halt auch nett, ne? Da sind dann irgendwie, zwar sind da Stühle, aber sind auch Tische immer mal dazwischen, dass man sich auch was zu essen holen kann und ein Bierchen aufstellen kann.
Das klingt jetzt total als nett. Wie viel Publikum war denn da? Also ich würde jetzt erwarten, dass die locker tausender Hallen füllen, wenn nicht noch mehr.
Naja, also können sie auch, aber also das passiert denen nicht so oft. Und gerade die erste Show wollten sie halt nicht in der tausender Halle, sondern das waren so 200 vielleicht.
Okay.
Also Café Hahn war voll, vielleicht 300. Ich kann es schlecht abschätzen, weil das Café Hahn ist auch so, der Zuschauerraum ist ein bisschen niedriger und zur Bühne hin geht es dann nach oben, wird es dann hoch. Brauchen die ja auch, sonst können sie ihre ganzen Explosionsexperimente halt nicht machen. Und na, es war, glaube ich, der richtige Rahmen und einfach für so eine Premiere, wo man dann eben auch mal ein Experiment ausprobiert, wo man nicht weiß, klappt das auch auf der Bühne. Also natürlich haben sie alle Experimente auch zu Hause ausprobiert. Aber ja, war wirklich toll. Ich kann es nur empfehlen. Klickt euch da ein Ticket, geht hin. Also meine Frau und ich überlegen jetzt, ob wir in Lübeck nochmal hingehen. Das nächste, was hier nochmal ist dann.
Obwohl die gleiche Show, dieselbe Show zweimal sehen?
Ja, es wird nicht dieselbe sein, sondern die werden halt ihre Experimente entsprechend anpassen. Also natürlich der grobe Rahmen wird natürlich der gleiche sein und vieles werden wir dann wiedersehen. Ich bin aber gespannt, ob sie wirklich alle Experimente genauso drin lassen. Ich glaube, das ein oder andere könnten sie nochmal anpassen oder verändern. So, ich würde mir aber tatsächlich genau dieselbe Show auch nochmal anschauen, weil die wirklich, wirklich gut war. Das hat echt Spaß gemacht.
Ah, super. Ja, ich neide heftig. Ich würde ja auch gerne manchmal was auf Bühnen machen, aber irgendwie
habe ich keine passende... Ja, dann müssen wir mehr Experimente machen. Trockentrenntoilette, Movieprep.
Nix, wir machen Realitätsabgleich live mit Menschen versuchen.
Komm mal auf die Bühne. Nee.
Leider, am Ende wird das eine total schäbige Quizshow, aber wir kündigen es als Menschenversuche an. Mhm. Meinst du nicht, es ist jetzt nicht so
der Burner? Unsere Live-Shows haben ja auch Spaß gemacht, ne? Weil vor allem, weil wir eben Publikum da hatten und nochmal Fragen stellen konnten.
Ja.
Als ich das dann in der Aufnahme gehört habe, dachte ich, man hätte das Ergebnis dieser Umfrage, die wir gerade gemacht haben, vielleicht auch nochmal erwähnen können für die Audiospur. Ja. Aber.
Nee, aber das ist, also ich denke mal, also ich möchte mich halt eigentlich eher ungern auf eine Bühne setzen und mir dabei zugucken lassen, wie ich das mache, was ich sowieso mache, nämlich irgendwo sitzen und in ein Mikrofon sprechen, mich mit anderen Leuten unterhalten.
Das ja, finde ich muss man was anderes machen.
Ja, eben, da muss dann auch irgendwie ein Showkonzept sein oder sowas. Ja. Eine Dia-Show oder so, keine Ahnung, irgendwas. Alles andere ist mir irgendwie ein bisschen wenig. Ich bin da auch immer ein bisschen, also das funktioniert ja trotzdem. Also wenn Podcaster sich live irgendwo hinsetzen auf eine Bühne und Shows aufnehmen, da kommen ja Leute und gucken sich das an.
Ja. Stimmt,
also
Lage der Nationen
so, macht zum Beispiel, immer mal. Die machen nichts anderes, als was sie machen würden, wenn sie im Studio sitzen würden, nur halt, dass da Publikum dabei ist. Mir persönlich ist es halt nicht genug irgendwie. Also ich käme mir dabei ein bisschen schäbig vor, zu sagen, hier zahl mal 20 € oder wie viel auch immer so ein Eintritt kosten mag, um mir bei dem zuzugucken, was du im Internet für lau kriegst. Das ist irgendwie schwierig.
Ja, das ist eine andere Art von Support, die da, glaube ich,
das geboten kann natürlich,
wird. Ja, also genau. Viele Hörer gehen dann hin, um eben auch die Podcaster zu unterstützen, die mal live zu sehen. Ja. Ein bisschen, ich meine, viele, die uns hier zuhören, haben das Gefühl, sie sitzen regelmäßig mit uns beim Abendbrottisch und unterhalten sich mit uns. Also das kriege ich zumindest
häufiger über Darmspiegelungen und was man halt so.
Ja, dass die Leute glauben, mit mir befreundet zu sein, obwohl sie sich natürlich bewusst sind, dass es nicht der Fall ist und dass ich die gar nicht kenne.
Ja.
Aber die kommen dann natürlich auch gerne mal und schütteln die Hand und also so ähnlich wie zum Odonien.
Also, ja, aber sowas finde ich dann wieder schön zu sagen, so komm, wir machen Odonien Bier und Softdrinks für lau. Haut rein, ja, das Freunde. Super. Das finde ich irgendwie, genau. Das finde ich echt toll. Muss ich auch nochmal gucken, wann wir dieses Jahr in Odonien hinkriegen. Das ist ja jetzt auch aus meiner Planung völlig raus, weil sonst war es halt immer so, dass ich geguckt habe, okay, im Sommer besuche ich eine Woche meine Eltern, dann kann man da Odonien machen. Das ist jetzt alles irgendwie anders.
Brauchst jetzt auch ein Hotelzimmer?
Ja, oder ich penne im Bus auf dem Odonien-Gelände, das darf ich ja.
Stimmt.
Also das hat zumindest durfte ich das mal. Ich weiß nicht, ob Ansgar immer noch der Meinung ist, dass ich das darf, aber ich kann ja fragen.
Wer dann noch alles pennen darf.
Sonst keiner. Das ist schon geklärt. Ich weiß gar nicht. Und genau, für den Easy hatte ich das
geklärt. Ist kein Zeltplatz.
Ist kein Zeltplatz, nein. Nee. Tja.
Ja.
Was wollte ich sagen? Genau, ich hab wieder Konsum betrieben. Ich habe mir Hausschuhe gekauft.
Nein.
Und ich weiß jetzt leider nicht genau, wie sie heißen. Sie sind von einer berühmten Outdoor-Firma namens The North Face.
In der methodisch inkorrekt Folge kommen übrigens auch Hausschuhe vor.
Wolltest du
nur mal spoilern?
Na, jedenfalls habe ich mir Hausschuhe gekauft und das sind so, die sehen aus wie so kleine Schlafsäcke, die um deine Füße drumrum sind.
North Face Schlafsäcke als zum Anziehen für die Schuhe. Mach
mal North Face Schlafsack Hausschuhe. Kannst du mal googeln. Findest du garantiert.
Muss ich mal eben.
Ich mach das mal. Ich google mit
North Face Schlafsack Hausschuhe. Schlafsack Hausschuhe.
North Face Schlafsack Hausschuhe. Da sind sie. Ha!
Pantoffeln und Pantoletten für Kinder.
Und zwar Thermoball. Oh, die sind im Angebot. Oh, geil. Die sind gerade im Angebot. Thermoball Traction Winter Biwak Schuhe für Herren. Also, das sind so, also es sieht ein bisschen, also ich würde jetzt
nicht. Ich sehe hier Thermoball Traction Mule, sehe ich.
Mule? Was ist denn Mule?
Ach so, NSE Tent.
Was?
Nicht, also ja, es gibt da verschiedene, die so ähnlich aussehen wie.
Ja, ja, es gibt die in flach und in hoch.
Traction
so, und ich habe mir die halt in hoch gekauft, also als Boots. Mhm. Mhm. Voll geil. Du willst nie wieder andere Hausschuhe anziehen.
Okay.
Das ist wirklich, das ist wirklich, als hättest du so ein Schlafsäckchen an. Das ist so toll.
Ich habe auch einen absoluten Faible für Hausschuhe. Und irgendwann hat meine Mutter mir mal so gehäkelte Hausschuhe geschenkt. Mhm. Und die Frau, die die gehäkelt hat, häkelt aber nicht mehr. So, dann habe ich irgendwie versucht, häkeln zu lernen. Ich kann das aber nicht. Und dann hat eine Einschlafen-Podcast-Hörerin gesagt, ich kann häkeln, ich häkel dir welche. Das hat so überhaupt nicht funktioniert. Ja, weil das irgendwie mit der Größe dann nicht hinkam und so. Das sind tatsächlich mehr so Schlafsäcke, die ich da jetzt über meine Füße drüber ziehen kann. So, ja, aber ich muss ja halt immer gucken, gibt's die denn auch in meiner Größe, ne? Weil ich habe halt Schuhgröße 50. Nee, Thermobor gibt's nur bis 48. Das heißt, da werde ich so meine Füße reinquetschen müssen, sind die schon wieder nicht bequem. Kannst vergessen.
Ja.
Macht mich schon wieder schlecht gelaunt hier.
Ja, dann musst du dir Thermobor Traction Winter Biwak-Schuhe für Herren kaufen.
Die habe ich, das steht da ja. Was? Thermobor Traction Winter Biwak-Schuhe für Herren gibt's genau. Nur bis 48.
Ach so, ja, stimmt. Gibt's nur bis 48. Ja, aber dann
ich habe jetzt nicht von den Gehäkelten gesprochen, die gibt's halt gar nicht mehr.
Musst so kleinere Füße.
Zehen abhacken.
Genau.
Und dann haben wir wieder hier medizinische Gespräche zu führen. Weil ich dann auch nicht mehr laufen kann. Du weißt gar nicht, hast du dir mal einen kleinen Zeh gebrochen?
Bestimmt, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich glaube,
dass jedes zweite Mal, wo man sich einen kleinen Zeh irgendwo stößt, das eigentlich ein Bruch ist, den man aber ignoriert.
Ja, man kann ja auch nichts machen. Also du kannst den Rand tapen an den Ringzeh, aber so richtig viel kannst du halt nicht machen. Was mir aber aufgefallen ist, als ich mir mal den kleinen Zeh gebrochen hatte, ist, wie wichtig der eigentlich ist, wenn man zum Beispiel um die Kurve gehen möchte. Also man macht doch ziemlich viel mit, also ich zumindest mache ziemlich viel mit meinem kleinen Zeh, um irgendwie, weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so groß bin, so große Füße habe und so lange Zehen. Ich habe ja auch so 12 Zentimeter lange Zehen, so ungefähr.
Ja, kann man denn da nichts machen?
Doch, mit so einer Nagelschere. Mit so einem Seitenschneider.
Da kann man das so abbinden wie die Chinesinnen, weißt du?
Ja, es ist alles nichts für mich, glaube ich.
Es ist dir jetzt unangenehm, ne? Möchtest du nicht weiter? Möchte ich nicht.
Nee.
Nee, lass mal. Geh weg.
Ich hätte noch ein Gesundheitsthema.
Ja, immer her damit. Wir sind ja immer noch im Gesundheitsblock.
Und auch Konsumthema.
Oh, Konsumthema.
Also du hast ja eben den Konsumblock angemacht.
Stimmt.
Ich bin ja Jogger. Mhm. Also ich jogge seit 1995, 96 ungefähr. Da habe ich angefangen mit dem Laufen um die Alster rum. So, und ich mache das immer noch, Joggen. So, und irgendwann hatte ich mir angefangen, mal so eine Pulsuhr zu kaufen. Ich glaube, meine erste war von Polar, das war damals meine erste war von Aldi, genau. Für irgendwie 20 Mark damals vom Aldi so eine Pulsuhr gekauft, mit so einem Gurt. Dann Polar, dann bin ich irgendwann auf Garmin umgestiegen. Aber immer so mit Brustgurt und immer so schon, das sollte schon ja, gut stimmt. sein. Ich wollte das ganz genau immer wissen,
wie du das mit dem Brustgurt aushältst, ja.
Ja, es ist ja gar nicht so schlimm. Aber aus irgendeinem Grund war mir es immer wichtig, dass das so ein Sportgerät ist. Und irgendwie, wenn ich mir da so ein neues Ding gekauft habe, weil das alte irgendwie Oll war oder so, da war das auch immer einen Motivationsfaktor für mich. Jetzt habe ich da wieder irgendwie 200 Euro für die neue Garmin irgendwas ausgegeben. Leider hatte Garmin so ein Qualitätsproblem. Also da war dann immer irgendwann, ging dann die Verbindung mit dem Handy nicht mehr oder die App war irgendwie olsch oder es war irgendwie, weiß ich nicht, mit Garmin war ich irgendwann unglücklich. Hatte ich mir nochmal Zoomtor gekauft, das ist so ein finnischer GPS-Hersteller, der eben auch solche Uhren hat. Und jetzt habe ich gedacht, so das ist alles Spückenkrams und eigentlich brauche ich das auch gar nicht. Ich kann auch ohne das laufen, wäre trotzdem irgendwie dünner oder fitter oder gesünder. Und habe mir einen langen Traum erfüllt, den ich schon jetzt seit vielen Jahren hatte, nämlich mir eine Apple Watch gekauft.
Oh!
Also ganz profan, überhaupt kein Profi-Sportgerät.
Profan. Aber mittlerweile 650 Euro, aber völlig profan.
Nee, es haben ja echt viel, also in der Firma sitzt kaum jemand ohne Apple
Watch. Ja, das Ding haben viele, ja.
So der Standard mittlerweile. Nein, das ist natürlich nicht billig und nicht irgendwie, also teurer als jede Garmin-Uhr, die ich je hatte. Mhm. Aber tatsächlich für Sport mehr als ausreichend. Also die hat ja auch GPS und Puls am Handgelenk. Also ich benutze jetzt auch ohne Brustgurt, weil noch genauer als die Apple Watch das am Handgelenk misst. Wollte ich gar nicht. Und der Impuls jetzt, die zu kaufen, war aber dass die jetzt die Atembewegung in der Nacht misst und dir sagt, wenn du eine Schlafapnoe hast. Also wenn sie glaubt, dass du eine Schlafapnoe hast, sagt sie Bescheid, geh mal zum Arzt.
Oh, das machen, natürlich machen keine das Diagnose nicht, erstellen. Machen das nicht alle? Meine macht das auch und das ist keine Apple Watch.
Nee, das machen nicht alle.
Also meine.
Und die Apple Watch macht das ja auch erst seit dem neuesten Update.
Echt? Meine hat, ich weiß nicht, wie lange habe ich denn meine jetzt? Keine Ahnung, 2 Jahre oder so. Die macht das schon immer, dass sie sagt, hier Sauerstoffmangel im Schlaf und sowas.
Das ist ja Sauerstoffmangel, aber nicht Schlafapnoe wegen irgendwie Schnarchbewegungen oder so.
Ah, okay, also verstehe. Das ist
ein anderer Mechanismus, den wir da eingebaut haben. Und das fand ich spannend, habe ich das gekauft. Und iPhone habe ich ja schon länger. Seit ich irgendwie im iOS-Team bin, mache ich auch iPhone. Vorher hatte ich Android. Und dieses ganze Ökosystem ist halt irgendwie ganz geil, aber auch irgendwie wieder komisch. Also ich habe jetzt die Apple Watch Version 10. Also nehme ich an, dass es vorher 9 andere Versionen gab. Man weiß das ja nicht, manchmal überspringen die auch eine Zahl. Aber es klingt so, wie es gab schon viele Generationen von dieser Uhr. Und dann dachte ich, okay, dann müsste das ja jetzt auch ausgereift und erwachsen genug sein, sodass ich das kaufe und nicht in irgendwelche Kinderkrankheiten reinlaufe. Und es passiert eben doch. Also es sind dann doch wieder so Situationen, wo ich denke, was ist denn jetzt? Was hat sie denn jetzt schon wieder? Warum geht denn das nicht? Was soll denn das so? Und das ist ganz erstaunlich, finde ich. Dass so
was zum Beispiel?
Also beim Joggen kann man halt verschiedene Abschnitte dann irgendwie messen. So, ich jetzt mache hier gerade die Steigung, die möchte ich bitte separat irgendwie als Segment gemessen haben. So. Und dann passiert das halt ab und zu, dass sie einfach so sagt, du hast jetzt gerade ein Segment abgeschlossen oder jetzt ist Segmentwechsel oder so, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ne, und dann denke ich, habe ich jetzt vielleicht irgendwas berührt auf der Uhr, dass ich quasi, also ich habe eine Jacke, ist im Moment Winter, ne? Also ich habe irgendwie
bist an die Krone gekommen oder was? Ich hatte meine also, ja umgestellt tatsächlich. Ich habe meine Apple Watch dann so gedreht gehabt, du kannst sie ja umdrehen, dass die Krone nach innen zeigt und nicht nach außen, also nicht Richtung Hand, sondern Richtung Ellbogen. Das hat viel geholfen, weil als ich die andersrum hatte, bin ich gelegentlich mal mit einem einfach abknickenden Handgelenk auf die Krone gekommen und dann ist irgendwas.
Nee, da komme ich nicht ran. Und beim Joggen erst recht nicht. Also wenn dann mein verschwitztes Kleidungsstück, das dann über der Uhr ist, kann sein, dass das irgendwas drückt oder so. Aber das müsste doch schlau genug sein, das zu erkennen, dass ich nicht jetzt irgendwie 17 2-Meter-Segmente messen will. Ja. Also dafür sitzen doch Programmierer bei Apple, die dann irgendwie erkennen, hier ist gerade irgendwas falsch.
Ja, das macht die neue KI dann, wenn die erstmal
ja, schön wär's.
Drin ist. Ach so.
Ist nichts mit KI auf der Uhr. Weiß ich nicht. Also das nervt. Dann war ich total irritiert. Also ich habe dann auch natürlich rechts unten gekauft, also die 10er in groß. Also nicht die Apple Watch Ultra 2, die jetzt rausgekommen ist. Die wäre nochmal teurer gewesen, aber die war mir zu groß und zu wuchtig. Sondern die 10er, aber in Titan und alles Chico und so. Und mit Mobilfunk, weil ich dachte, dann kann ich auch mal joggen gehen, ohne das Handy mitzunehmen und bin trotzdem irgendwie erreichbar.
Aber dann brauchst du noch eine zusätzliche SIM, ne? Eine eSIM.
Habe ich, ja. Und dann wollte ich das einrichten und dann fragte er, willst du ihr SIM übertragen? Und dann sah das so aus, wie dass er meine eSIM vom Handy auf die Uhr übertragen will. Und das wollte ich dann lieber nicht, weil ich ja das Handy auch noch benutzen will zum Telefonieren. Also habe ich das abgebrochen, habe mich dann geärgert so und habe dann irgendwie, weil das habe ich dann mit meinem Firmenhandy verknuppert, habe dann da gefragt, kann ich hier eine weitere eSIM für meine Uhr haben? Nein, das ja gar nicht. Und na gut, dann eben ohne. So, und dann bin ich joggen gewesen. Oder du holst
dir zu Frank, das kostet einen 10er im Monat, da hast du so viel Daten mit drin, das kriegst du im Leben nicht weg. Und falls überlegt? Irgendwer von euch bei Frank Kunde werden will, ich hätte da einen Freundschaftscode, den ich abgeben könnte. Dann gibt's nämlich für dich und für mich auch nochmal, ich glaube, 3 GB extra oder so. Das ist, ja.
Sehr gut. Klickt alle auf den Freundschaftscode in den Shownotes. Ich nicht, weil ich dachte dann,
das hört sich gerade so an, als hätten wir es inszeniert. Übrigens super.
Vielleicht kannst du hier noch irgendwelche Jingles reinschneiden oder so. Zumindest bin ich dann joggen gewesen, ohne Handy, weil ich dachte, was brauche ich ein Handy? Ich bin eh immer auf der gleichen Strecke laufen. Wenn ich nach 2 Stunden nicht zurück bin, wird meine Frau mich schon finden, wie ich da irgendwo liege oder so.
Nee, also, die Uhr wird dann längst jemandem Bescheid gesagt. Ach nee, die kann sie ja gar nicht, weil ist ja keine SIM drin.
Hab keine SIM. So. Und dann habe ich aber es geschafft, ich habe so Laufkopfhörer hier von, wie heißen die?
Diese Knochenschocks,
ja. Genau. So, und die habe ich dann mit der Uhr verbunden, damit ich wenigstens Musik hören kann.
Ja.
So, und dann habe ich das, das war auch schon mal schwierig, da irgendwie Musik und Podcast irgendwie drauf zu kriegen, aber hat irgendwie alles geklappt. So, und dann bin ich unterwegs und bin am Joggen, auf einmal klingelt meine Uhr. Und ich hatte aber die SIM gar nicht übertragen, aber interessanterweise war ich dann trotzdem erreichbar. Also, es ist ein absolutes Rätsel und ich weiß nicht, warum meine Uhr trotzdem, ich habe dann mit meiner Tochter telefoniert, die wollte halt irgendwas. Also ich bin jetzt nicht die einzige Gluck, also nicht der Einzige, der irgendwie Kontakt hält, sondern auch meine Tochter ruft mich ab und zu an und das war dann zufällig beim Joggen ohne Handy. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat die Uhr gedacht, naja, dann klingelt es halt.
Tu mir mal den Gefallen. Nee, aber hast du das mal ausprobiert? Hast du das mal getestet irgendwie? Mit wie viel Abstand von zu Hause du noch erreichbar bist?
Ich war 4 Kilometer entfernt.
Krass.
Ja, also das war
definitiv. Und das funktioniert immer noch?
Über Mobilfunk, ja.
Ach, wie nett.
Ich brauchte keine extra eSIMs.
Oder war das Ding irgendwo in einem lokalen...
Wäre auch blöd, wenn die Uhr eine andere Nummer hätte. Also klar, du kannst natürlich eine eSIM mit der gleichen Nummer haben. Aber habe ich nicht.
Oder war die Uhr irgendwo in einem fremden WLAN eingebucht und hat darum den Anruf übernommen? Weil das kannst du ja bei iOS.
Beim Klärwerk war ich ungefähr und da ist weit und breit kein WLAN, in das ich mich einwählen könnte. Ha. Definitiv ja nicht. Ja. Und das sind dann so Sachen, ich staune dann und wundere mich und.
Muss man das Ding eigentlich immer noch jeden Tag aufladen?
Ja, alle 2 Tage muss ich, also je nachdem, ob ich gerade Sport mache und per GPS irgendwelche Sachen tracke oder so, geht's auch mal 2 Tage.
Ja, das war ja dann am Ende der Grund für mich.
Die Ultra 2, die hält wohl ein paar Tage länger, aber die lädt ja auch schnell. Ne? Morgens, wenn ich aufstehe, lege ich die dann auf mein Ladeteil da und gehe duschen. Und dann frühstücke ich noch kurz oder so und nach einer halben Stunde ist sie halt voll. Also das ist dann gar kein Problem, weil zum Duschen nehme ich sie eh ab.
Ja, trotzdem. Das war für mich war das der einer der 2 Hauptgründe, das Ding zu verschenken, war, dass ich das ständig laden musste. Also und ich möchte halt nicht dran denken müssen, meine Uhr aufzuladen. Ne, ja, weil dann stehst du auf, gehst nicht duschen morgens, ich dusche auch abends, ich dusche nicht morgens, dann vergisst du sie irgendwie aufzuladen. Es war für mich war das eine totale Qual. Abgesehen von ästhetischen Überlegungen, ich finde dieses Gerät einfach nicht schön als Armbanduhr.
Jetzt. Ja, es gibt schönere, aber
das ist gerade Geschmackssache. Braucht man nicht drüber zu diskutieren. Das ist ja wirklich nur eine Geschmacksfrage.
Ja. Nee, und ich wollte jetzt doch gar nicht Werbung für diese Uhr machen.
Ich hatte mir dann eine Withings gekauft. Und die sieht halt, das ist halt eine ganz normale Armbanduhr mit Zeigern und einem kleinen Display, das man praktisch nicht sieht, wenn es nicht eingeschaltet ist. Und meistens ist es
auch mal von Garmin sowas Ähnliches. Ja,
das und ist ganz die cool. Ist total angenehm. Die hält fast einen Monat die Batterie. Und wenn sie leer ist, läuft sie, glaube ich, noch irgendwie 15 Tage weiter, aber die Smart-Funktionen sind abgeschaltet. Das heißt, wenn sie dann nur,
aber die
nur,
Zeiger bewegen
die
sich
Uhr noch, funktioniert noch, genau. Ja. Und das ist, also damit bin ich echt total zufrieden. Und der Hauptanwendungsfall für mich war dann tatsächlich auch, ja doch jetzt, als das mit meinen Eltern so eskaliert ist, letztes und vorletztes, also die letzten beiden Jahre, war ich schon froh, was am Handgelenk zu haben, dass ich jeden Anruf mitbekomme. Und der Wecker, das ist tatsächlich das Killer-Feature, irgendwie dieser Vibrationswecker am Handgelenk, weil ich kann mich mit nichts anderem ordentlich wecken lassen. Also wenn ich mich mit einem klingelnden, piependen Wecker oder auch mit einem Radiowecker mit Radio wecken lasse, meistens macht mich diese Geräuschkulisse aggressiv. Das heißt, ich wache aggressiv auf und das ist es ist wirklich furchtbar. Und dass ich mich jetzt seit Jahren mit so einem Vibrationsding sie am Handgelenk wecken lassen kann, das ist der größte Segen, den ich mir nur vorstellen kann. Allerdings bräuchte ich eigentlich auch nur eine Uhr, die nichts anderes kann, als mich mit einem Vibrationsding sie am Handgelenk wecken, sodass man das vielleicht auch für einen kleineren Preis kriegen könnte.
Auch da ist Jack Reacher mein großes Vorbild, weil der stellt sich einfach im Kopf immer einen Wecker. Ich will um 8 Uhr aufstehen und dann wacht er halt um 8 Uhr auf und ist wach.
Ja, passiert bei mir nicht.
Oh, das hätte ich so gerne.
Also nee, ich habe also nee, also ich habe.
Du weißt ja auch mal ganz genau, wie spät es ist.
Wenn ich am nächsten Morgen mit dem Wecker aufstehen muss, schlafe ich schlecht ein. Das ist noch eher, also das alleine der Druck am nächsten Morgen, da musst du aufstehen, macht, dass ich schlecht schlafen kann. Das ist echt, also ich und Schlaf ist wirklich schrecklich. Aber was kostet denn so eine Apple Watch? Das ist bestimmt 600 Euro bezahlt, oder?
Ich glaube, die war 900 oder so.
Alter,
war
schon echt krass.
War schon sehr viel Geld, aber.
Ich hätte ja gerne so ein neues iPhone, aber ich schaffe das irgendwie nicht.
Die sind auch richtig teuer, ja.
Ja, die also waren auch teuer.
Die werden aber auch jedes Jahr irgendwie, ist das Topmodell nochmal wieder 100 Euro teurer oder so.
Ach echt? Okay.
Und das Einstiegsmodell, das wechselt halt immer mal wieder, also iPhone SE. Gibt es jetzt auch schon in der zweiten Variante. Und naja, also ja, ich finde es eigentlich unanständig, wie teuer die Dinger sind. Aber
ich kann also, das nicht so,
wenn man,
ich kann das
wenn man in dem Ökosystem drin ist und ein Mac hat und ein iPhone und eine Apple Watch und alles irgendwie von Apple, das also vieles greift schon sehr, sehr gut ineinander. Also
ja,
kann
diese,
einen
diese
Podcast
Integration
auf dem Telefon hören und dann auf der Uhr weiterhören an der gleichen Stelle. Und das ist schon irgendwie alles ganz geil.
Ich wollte ja so ein iPhone,
praktisch.
Ich hatte ja wirklich mir fest vorgenommen, sobald das iPhone einen USB-C-Anschluss hat, kaufe ich mir ein neues.
Jetzt hat's das und du hast
jetzt hat's das und ich schaffe das nicht. Das ist so viel Geld. Das ist wirklich, also weil ich möchte dann auch irgendwie, also ich habe dann gerne das iPhone Pro mit genügend
weil
Speicher.
Weil es drei Kameras hat?
Genau, wegen der Kameras hauptsächlich, ja. Mit genügend Speicher und dann bist du ganz schnell irgendwie bei 1400, 1500 oder noch mehr Euro. Und das, mein altes Telefon funktioniert ja noch. Also ich bin jetzt gerade ein sehr schlechter Konsument, aber ich kann
Schäm dich.
Ich kann das
geht wirklich, um Deutschland hier, du musst ein bisschen konsumieren. Ja,
das Einzige, was an meinem alten iPhone nicht mehr so ganz toll ist, ist der Akku. Den kann man irgendwann mal tauschen lassen und ich habe mir jetzt erstmal war bei Amazon im Angebot für 30 Euro so ein MagSafe hinten Anflansch-Akku gekauft. Der ist nur irgendwie 7,5 Millimeter dick.
Oh, echt?
Genau, das heißt, cool. Du kannst es in die Hosentasche stecken mit diesem Akku. Und ich habe wieder genug Strom dabei. Also das ist irgendwie, ich schaff's nicht. Ich hätte so gerne so
einen. Aber dick und schwer. Den kannst du auch in die Hosentasche stecken.
Aber dann ist halt dick und schwer, genau. Ja. Nee, und ich hätte schon, also ich finde das auch total toll, dieses Titan und all, ach, ich finde, aber ich krieg das moralisch nicht hin. Also ich, wenn ich mir überlege, wie viel Scheiß, den ich mir wie viel überflüssigeren Scheiß, den ich mir gekauft habe, alleine, worüber wir in den Sendungen gesprochen haben, sollte ich mich eigentlich ein bisschen schämen, dass ich so ein nützliches Ding wie so ein Telefon das Skrupel habe, aber habe ich.
Also wo ich dir schon mal helfen kann ist, die Kamera sollte kein Argument für den Kauf eines Telefons sein.
Warum?
Weil da sind zwar überall Kameras drin, aber die werden auch nicht wirklich besser. Ja klar, diese komische Telekamera mit Spiegeltechnik, so, das klingt alles irgendwie ganz toll, aber außer draußen bei Sonnenschein schöne Landschaftsfotos machen, kannst du damit eh nichts tun. So, und selbst die, wenn du reinzoomst, sieht halt kacke aus.
Okay.
Weil alles, was du an Fotos machst auf dem mit der Handykamera, ist halt genau dazu da, um auf dem Handy gut auszusehen.
Ja.
Und für nichts weiter. Also reinzoomen kannst du eh nicht. Also das wird dann ja, das ist ja auch alles mit so viel Berechnung dann nochmal irgendwie hübsch und gerade und HDR hier und hast du nicht gesehen gemacht. Ich bin davon ab. Also mit dem Handy fotografieren ja, nur wenn es absolut unwichtig ist. Also wenn ich irgendwo einen Schnappschuss mache oder so und gerade keine richtige Kamera, dann mache ich das natürlich. Aber ich erwarte halt nicht, dass das Fotografie ist im Sinne von, da kommen auch schöne Fotos dabei raus, die ich dann in mein Album klebe oder so.
Verstehe. Also ja, da bin ich vielleicht
mit denen ich noch irgendwas anderes mache, als sie auf dem Handy angucken.
Da bin ich dann wahrscheinlich ein bisschen anspruchsloser. Ich habe aber tatsächlich auch die Tage hier gesessen. Also mittlerweile bin ich ja sicher, dass ich meine RX100, die kleine Sony, verloren habe. Und habe wirklich überlegt, ob ich mir die nochmal zulegen sollte. Weil das war von allen Kameras, die ich so hatte, über die vielen Jahre mittlerweile sogar, war das diejenige, die ich am liebsten mitgenommen habe und mit der ich dann, also wo, wie nennt man das denn? Ja, es war das beste Handling. Also war einfach so, wirklich, weil die ist so klein, dass du sie in jede beliebige Tasche stecken kannst, ohne dass sie nervt und stört. Die ist so lichtstark, dass du damit sogar nachts in der Stadt geile Bilder machen kannst. Hat einen super Zoom dran. Also die war für alles, was ich so vorhatte, war die wirklich ideal geeignet.
Hast du mal die Ricoh GR3 ausprobiert?
Nee, aber die,
die hat, glaube ich, eine Festbrennweite, ne?
Ich glaube ja, naja, Festbrennweite habe ich ja. Ich habe ja noch die Fuji X100.
Ach so, ja.
Was auch und eine schöne ist Kamera ist. Aber die ist recht groß, genau. Das ist einfach ein recht großes Teil. Die musst du mitnehmen wollen.
Die tun also, immer so, als wäre das eine ganz kleine Hosentaschenkamera, aber die ist halt groß. Also nee, die ist ja so groß wie meine ZF.
Die ist schon, also das ist schon ordentlich, das Ding, ja. Und dann vor allen Dingen noch mit der Sonnenblende vorne dran geschraubt, trägt sie noch ein bisschen stärker auf. Also die ist halt nichts für in die Jackentasche. Und diese Sony, die ist halt für in die Jackentasche. Aber das Ding ist auch so brutal teuer geworden. Die kostet irgendwie 800 Euro oder sowas.
Ja, die Ricoh auch, die kostet über 1000, glaube ich.
Also das ist wirklich eine Frechheit. Was kostet das Ding denn hier?
Ja.
800 Euro, Version 5. Es gibt
das Gerücht, dass von der Ricoh GR3 jetzt im nächsten GR4 oder so kommt und die dann auch in Monochrom, also mit einem Schwarz-Weiß-Sensor.
Ja, und das ist aber...
Da bin ich mal gespannt drauf, ob sie es wirklich tun und wie die sich dann verhält. Ich finde ja solche Schwarz-Weiß-Sensoren eigentlich ganz interessant, ne, dass man irgendwie nicht irgendwie 4 Pixel braucht pro Bildpunkt, sondern halt nur ein, an, aus. Und nicht noch irgendwie einen Bayer-Raster davor oder so. Mal gucken, also was die dann kann, wie lichtempfindlich die ist und wie fein das alles wird.
800 Euro kostet die Sony. Und ich habe die ganze Zeit, denke ich so, das ist echt sau viel Kohle. Aber eventuell ist es genau das dann auch wert, weißt du?
Ja, naja.
Naja, ich nehme meine Fuji praktisch nie mit, weil die mir zu sperrig ist. So, und ich mache das halt nicht wie du. Ich laufe nicht los und sage, jetzt gehe ich fotografieren. Sondern wenn, dann habe ich die Kamera dabei, weil ich unterwegs bin, spazieren gehe oder sonst irgendwie was und habe dann eben irgendwie den Drang, was zu fotografieren, warum auch immer. Und dafür wäre die Sony halt super, aber die Fuji ist dafür zu sperrig einfach.
Ja, dafür ist sie zu sperrig. Ja, aber ich gehe auch häufig genug mit Kamera los und denke, ich gehe zwar nur spazieren, aber ich nehme sie mal mit. Das mache ich schon. Hier, ich hatte, glaube ich, in der letzten Sendung mein 12x12-Projekt angeteasert, ne?
Ja.
Da machen jetzt erstaunlich viele Leute mit, also gerade aus der Happy Shooting Ecke, da habe ich auch auf dem Slack habe ich das gepostet, da machen viele mit und aus der Firma. Ich habe gedacht, alle, die ein ähnliches Projekt, wo man irgendwie jeden Monat eine begrenzte Anzahl von Bildern macht, die da mitmachen, auf Pixelfed mit dem Hashtag 12x12, also 12x12 posten, dann sehen wir das alle. Es gibt ja im Moment ein Flüchtlingsproblem, ne? Die flüchten alle von Instagram und fliehen irgendwie zu Pixelfed.
Ach, das
meinst
du?
Pixelfed-Server gehen. Ja. Also man könnte dieses Migrationsproblem lösen, indem man einfach ein paar mehr Server bei Pixelfed hochfährt, da die Kapazitäten erhöht. Aber also viele, denen ich gesagt habe, poste mal auf Pixelfed, sagen, ich kann mich da nicht anmelden. Ich finde keinen Server, der irgendwie gerade up ist.
Okay, kann aber doch nicht sein.
Ist ziemlich krass.
Pixelfed.social.
Ich bin bei pixelfed.de.
Ach so, ja, da hatte ich auch meistens geguckt, aber das hatte nicht, ich weiß gar nicht warum, irgendwas hatte da nicht funktioniert mehrfach für mich und da war ich so frustriert, dann bin ich halt zu Pixelfed Social. Nee, da kann man sich anmelden.
Ja. Gut.
Also Pixelfed Social funktioniert. Und was man natürlich auch mal machen sollte, ist dann halt den Entwicklern vielleicht mal einen Zehner in den Hut werfen.
Ja, das habe ich schon gemacht bei Pixelfed. Bei Mastodon habe ich es auch einmal gemacht. Also bei Cast und Social. Ja, glaube ich. Die wollten ja mal kein Geld. Und irgendwann haben sie dann gesagt, ja gut, dann hier oder so.
Ja, ja, ey, ich meine, wenn jemand bereit ist, dir einen 50er in die Hand zu drücken, dann nimm ihn halt. Ich denke da auch mal, was soll es denn? Dann hast du halt zu viel. Aber zu viel gibt's ja eigentlich gar nicht. Jedenfalls auf unserem Niveau. Weil 10 Millionen werden wir nie haben.
Sollen wir mal Nachrichten machen?
Können wir mal machen. Ich fange an. Schweden, Polizei, mindestens 10 Tote nach Schießerei in Bildungszentrum für Erwachsene.
Ein Örebro, da war ich schon mal.
Ich tue mich sehr schwer damit, es ist die erste Meldung in Deutschlandfunk 20 Uhr Nachrichten und ich tue mich sehr schwer damit zu akzeptieren, dass das auf die 1 kommt. Welche Relevanz hat das für mich, für Deutschland? Ich werde da auch immer gnadenloser, je mehr Zeit vergeht, habe ich den Eindruck. Also ich verstehe das nicht. Ja, das ist schrecklich, aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das damit zu tun, was für politische Entscheidungen ich treffe oder Wahlentscheidungen ich treffe?
Ich weiß nicht, zahlt das ein auf diese Ausländer raus Geschichte von
Merkel? Ja, natürlich zahlt das ein darauf, das ist klar. Weil das war das ja ein Einwanderer oder ein Moslem oder weiß der Geier, keiner weiß es. Aber das ist nicht so gemeint. Also der Deutschlandfunk, der hat einen Rechtsdrall, aber die machen keine offene Propaganda. Also das machen die nicht. So sind die nicht drauf. Ich glaube, das ist eher nachlässig. Oh, guck mal, das ist eine starke Meldung, die heben wir auf die Eins. Das passiert ja ständig. Also, ne, Grubenunglück in China, 17 Menschen verschüttet. Wo du denkst, ja, okay, das ist halt schrecklich für die, aber warum
die erzählt, Leute, das scheiße,
warum erzählt die mir das? So. Das ist genauso wie Messerstecherei auf Kirmes in Waiblingen. Ja? Das ist eine Lokalnachricht.
Ja.
Aber es wird halt bundesweit aufgeblasen, woraus dann natürlich wieder die Ausländer-Raus-Fraktion ihre Kraft zieht und sagt, da schon wieder. Das sind keine punktuellen Sachen, das ist systemisch. Ich finde das immer schwierig. Also das bedeutet nichts für uns. Außer vielleicht für die Leute, die schon mal in Örebro waren. Aber
ich war ja nie in dieser Schule oder keine Ahnung.
Das ist schon, selbst wenn sowas in München passiert, ist das für dich und für mich absolut unbedeutend. Das darf man wirklich nie vergessen, wenn man Nachrichten
konsumiert. Die goldene Brücke schlechthin.
Ja, ich weiß, aber mir ist das wichtig, du merkst es.
Ja.
Man darf das nie vergessen. Die meisten Dinge, die so aussehen, als wären sie von überregionaler Bedeutung, sind nicht von überregionaler Bedeutung. Die sehen halt nur so aus, weil alles im Internet veröffentlicht wird. Und halt nicht mehr so wie früher in der Zeitung, wo du auf der ersten Seite die wichtigen Sachen hattest, dann hattest du irgendwie hinten einen Lokalteil, ne, und die Messerstecherei auf der Kirmes, die hätte es aus dem Lokalteil niemals auf Seite 1 geschafft. Und heute stehen solche Sachen auf Seite 1. Und das ist ja nicht nur die Messerstecherei, das ist ja alles Mögliche.
Und ich schätze das übrigens sehr. Also deine Medienkritik, die du ja häufig äußerst, gerade zu diesem Thema, warum soll das jetzt hier relevant sein für mich? Das hilft mir ja auch, Sachen besser einzuordnen, zu überlegen, so warum soll das jetzt irgendwie wichtig für mich sein? Kann ich das auf mein Leben anwenden? Hat das irgendeinen Einfluss auf das, was ich tue, entscheide oder sage? Ja.
Der Staatsstreich, der da gerade in den USA stattfindet, der steht nicht auf der Eins. Ist auch interessant, ne?
Nee, der steht gar nicht in den Nachrichten.
So gut wie gar nicht. Ja, genau.
War der gestern in den Nachrichten?
Nee, nicht so prominent, wie es eigentlich sein müsste. Also, dass da Säuberungslisten veröffentlicht worden sind, wo Wörter draufstehen.
Musk mit seinem...
Nee, das meine ich nicht. Es gibt von, ich weiß jetzt nicht mehr, ich kriege die Behörden nicht mehr zusammen. Es gibt eine Liste mit Wörtern. Wenn ein Forschungsantrag, der öffentlich gefördert werden soll, eins dieser Wörter enthält, ist der abzulehnen.
Ja, das ist aber, also ich finde den Staatsstreich, den Elon Musk gerade durchführt, auch noch
dazu, ja.
Finde ich viel interessanter, dass der mit seiner neuen Behörde, Department of Government Efficiency, DOGE.
Was nicht mal eine Behörde ist?
Nee, ist keine Behörde, es ist nur irgendwie so eine, weiß nicht, Anstalt.
Beraterbude ist da
im Grunde. Ja, eine Beraterbude, dass der jetzt Zugriff auf alle Zahlungen,
der kann einfach allen den Geldhahn zudrehen, wie er Bock hat.
Und er sieht halt auch alle Geldströme, die jetzt irgendwie fließen. Ja. So.
Und geschlossen sind.
Meine Güte, so. Und
Nazis da kann er jetzt Listen.
Irgendwelche.
Nazis schreiben Listen.
Da kann er jetzt irgendwie auch KI-Prozesse drauf loslassen, gucken, was zu optimieren wäre und so. Und das ist wirklich beängstigend. Einfach
mal allen 10% kürzen.
Ja, also hat natürlich auch keinen direkten Einfluss auf dein Leben, weil USA sind ja auch nicht wirklich relevant für dich.
Ja, aber mittelbar hat US-Politik sehr großen Einfluss auf mein Leben.
Ja.
Von daher finde ich das schon interessant, ob da jetzt in den USA eine demokratische Regierung ist oder ob sich da ein Autokrat anschickt.
Und das ist nicht irgendwie Macht. Wahlkampf oder könnte passieren oder das ein Plan, sondern das passiert. Das sind halt Dinge, die wirklich passieren.
Und was sie halt machen obendrauf ist diese Shock and Awe. Ne? Also so viel Mist verbreiten, flooding the zone, wie es ja immer so schön heißt. Hm. Also so viele Schnellschüsse zu verbreiten, dass eine seriöse Kritik überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Also du bist ja gar nicht in der Lage, wenn du, was der alles an Erlassen und Verordnungen schon rausgehauen hat, du bist als Journalist überhaupt nicht mehr in der Lage, das alles nachzuhalten. Zu sagen, okay, das ist rausgekommen, was bedeutet das, ist das zulässig, was folgt daraus? Also die Einordnung zu machen. Also die hauen so schnell raus, in so einem hohen Tempo, dass du nichts von dem sauber einordnen kannst. Und das ist eine Riesengefahr halt auch. Und das ist Absicht. Die wissen natürlich, dass wahrscheinlich 90% dessen, was sie da verordnen, von jedem beliebigen Gericht, wahrscheinlich sogar ihrem rechten Bundesgericht, früher oder später kassiert werden wird. Aber sie hauen es einfach erstmal raus. Weil damit machst du die kritische Öffentlichkeit platt. Damit überlädst du die Leute. Und dann denkt hinterher überhaupt keiner mehr drüber nach. Ich sag, komm, das ist mir alles viel zu viel. Lass mich in Ruhe. Das ist der Trick.
Ja. Hamburg. CDU setzt Bundestagswahlkampf an Infoständen teilweise aus.
Haben sie es jetzt eingesehen oder warum?
Nee, ja.
Die CDU gibt auf.
Beziehungsweise, ganz interessant ist, in der Meldung steht, der Hamburger Landesverband habe sich nun dazu entschlossen, Wahlkampfstände in Ottensen, Altona Altstadt, St. Pauli und in St. Georg abzusagen. Mhm. Für Veranstaltungen in den übrigen Stadtteilen gelten schärfere Sicherheitshinweise. Ne, demnach sollen mehrere Mehrparteien.
Die Wahlkämpfer seien massiven Beschimpfungen ausgesetzt. Habt ihr, redet mal mit grünen Wahlkämpfern, also ist das, versuchen ja, die jetzt hier so eine Opfererzählung?
Total, das war doch schon am ersten Tag. Also das war doch letzte Woche Mittwoch, als sie das erste aus Versehen nur mit den Stimmen der AfD ihren Entschließungsantrag durchbekommen haben. Da hieß es ja schon am nächsten Tag, also das geht jetzt mit dem Demonstrationsrecht aber zu weit, das jetzt auch gegen die CDU. Ne? Ja. Also da sind ja sogar jetzt Kreistags Parteizentralen oder irgendwas ist halt irgendwie angegriffen worden mit irgendwie Farbbeuteln oder irgendwas. Mhm. Ne? Und das geht ja viel zu weit jetzt. Also ja, da müsste jetzt auch mal die Grünen und die SPD müssten jetzt auch mal sagen, was sie denn dagegen tun.
Das war genau, wirklich, das war so, die sollen die Leute mal zurückrufen, ne? So als wäre das alles inszeniert so und orchestriert. Das ist wirklich, die versuchen jetzt wirklich rumzuopfern wie ihre Abstimmungsfreunde aus dem Bundestag.
Und die Stadtteile, die ich eben genannt habe, das sind ja jetzt nicht aus Versehen genau die, wo sie bei Wahlen regelmäßig unter 10% liegen mit der CDU.
Ach komm, echt?
Ja, sicher. Ottensen, Altona, St. Pauli, St. Georg, das sind die Stadtteile, wo Grün links und noch weiter links MLPD, nein, die nicht, aber wo die CDU halt keinen Stich sieht.
Also geben sie auf? Verbrämen es aber als Opfer.
Tun aber so, als sei das Gott, wegen das der harten Anfeindung.
Oje, oje.
Ja, dann paktiert halt nicht mit Nazis, wenn ihr nicht angefeindet werdet.
Nein, machen sie ja nicht. Also, die arbeiten ja nicht mit denen zusammen, haben sie ja gesagt. Weil Zusammenarbeit, lieber Tobias, das ist, wenn man aktiv vorher abspricht, was man tun will. Wenn wir irgendwelche Gesetze so formulieren, dass die AfD vorbehaltlos zustimmen kann, da können wir nichts dafür. Was will man denn da machen?
Das sind dann Zufallsmehrheiten. Ne? Christian Lindner hat das Zufallsmehrheiten genannt, als ob da irgendwas zufällig dran wäre, dass wenn man deren Forderungen als Antrag reinstellt, dass die dann zustimmen, nachdem sie vorher gesagt haben, dem werden wir zustimmen. Ja, ja. Ne? Also diese das Sache, da alles, irgendwelche AfD-Verbrämung mit in den Antrag reinzuschreiben, damit die nicht mit abstimmen können.
Das war natürlich das ist völliger Blödsinn. Sowas. Das war genauso geplant und die haben auch vorher gewusst, was passiert und die haben das natürlich so gewollt. Und sie haben, und das ist das, was mich daran am meisten aufregt, mal von dem ganzen inhaltlichen Kram abgesehen, dass das teilweise europarechtswidrig ist, teilweise bundesrechtswidrig. Also das ist, also dass das aus unterschiedlichen Gründen
weil
überhaupt
wir zu
nicht
wenig umsetzbar Bundespolizei
ist.
Haben.
Ist aus welchen, ne? Es ist strukturell, juristisch, aus vielen Gründen ist es überhaupt nicht umsetzbar, was sie da wollen. Vor allen Dingen nicht so schnell, wie sie behaupten, dass es eine Lösung darstellen würde.
Und auch nicht so effektiv. Also es bringt ja nicht mal das, was sie versprechen.
Und von all dem abgesehen, ja, das könnte ja das Sinnvollste sein, das die CDU jemals aufgeschrieben hat. Nein, könnte aber. drei Wochen noch, ja, nach der Bundestagswahl. Da hätte ich gesagt, okay, jetzt, ne, jetzt wollt ihr hier Politik machen und wollt beweisen, dass ihr es könnt, dann haut rein, ne, und ich hätte mich wahrscheinlich genauso aufgeregt, dass die mit der AfD zusammengehen. Aber dass das jetzt so ohne Not passiert ist, das verzeihe ich denen nicht.
Das ich ist bin sowas unredliches. Weil ich bin tatsächlich fast dankbar, dass wir das jetzt vor der Wahl erfahren.
Wieso? Du hättest dich doch nicht, also du hättest doch nicht
ich, CDU gewählt. Ich hätte nicht die CDU gewählt, natürlich nicht. So, aber ich hätte das Friedrich Merz nicht zugetraut, dass er sein eigenes Wort, dass man mit denen nicht gemeinsame macht. Also er hat ja noch im November, hat er ja gesagt, dass also quasi als Angebot an Grüne und SPD, dass man nichts einbringen sollte, was nur mit den Stimmen der AfD durchgehen würde. Das hat er ja, das hat ja sogar Angela Merkel hat das jetzt kritisiert, dass er sich an genau diese Aussage nicht gehalten hat.
Ja.
So, ich hätte nicht gedacht, dass er das tut. Ich hätte wirklich gedacht, Nee, habe ich irgendwie war ich blauäugig genug. Haha, blauäugig. Ist auch lustig in dem Zusammenhang.
Nein, also diese Trümmertruppe da um Linnemann, Merz, Spahn, Klöckner, den traue ich tatsächlich alles zu.
Das, darum die kaufe große ich den. Sprüche reißen. Gerade der Lindemann, der sagt ja, Brandmauergerede soll aufhören und ja. Nazi-Bashing sollte aufhören. Nazi-Bashing gegen Nazis finde ich halt genau richtig. So, jetzt wissen wir aber, also jetzt ist nicht so, man hat Sorgen, sondern wir wissen, Friedrich Merz wird, wenn er glaubt, dass das irgendwie jetzt gerade das Notwendige ist, dann wird er mit der AfD gemeinsame Sache machen. Er wird sich halt von dem tragen lassen. Und das wird er auch nach der Wahl tun. Und zwar egal in welcher Konstellation.
Sicher. Davon gehe ich
aus. Egal, ob er schwarz-braun macht oder schwarz-rot oder schwarz-grün. Oder,
er wird selbst, wenn er in einer stabilen Regierung ist, wenn die CDU da irgendwas nicht durchkriegt, werden sie auf die AfD schielen.
Richtig.
Da brauchen wir uns nichts
vorzumachen. Und das wissen
wir. Aber das war doch vorher schon völlig klar.
Nein,
guck dir doch bitte
den Track-Record. Mir war das nicht klar. Ich hab ihm geglaubt,
okay.
dass er das nicht tun würde. Weil ich meine, es ist ja die CDU, ne? Also natürlich haben die ein rassistisches Problem schon seit vielen Jahrzehnten.
Ja.
Eigentlich seit Adenauer.
Ja, natürlich.
Adenauer, das braucht man alles nicht schön zu reden. Trotzdem standen die doch immer auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes.
Ja, als es ihnen genutzt hat.
Ich
bin seit sehr, 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 sehr vielen Jahren schon der festen Überzeugung, dass für die CDU die repräsentative Demokratie ein notwendiges Übel ist, dass man halt in Kauf nimmt, aber es verhilft einem ja zur Macht.
Da war ich tatsächlich demokratisch verblendet. Also ich habe die für Demokraten gehalten.
Nein, ich nicht. Ich nicht. Darum wundert es mich auch so sehr, dass so viele Menschen
überrascht sind.
Nee, dass so viele Menschen auch in meinem Bekanntenkreis CDU-Anhänger sind, obwohl sie wirklich Antifaschisten, Demokraten und sonst was sind. Das verblüfft mich tatsächlich und das verblüfft mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also ich halte die CDU für im Zweifelsfall eine autokratische Partei. Und ich habe das Gefühl, als könnte ich jetzt gerade dabei zusehen, wie sie die Maske fallen lässt. Also wie sie sich jetzt mehr oder minder unaufhaltsam dahin entwickelt, weil es gibt ja keine innerparteiliche Kritik und nix. Was die Stärke der CDU ist, auch immer war, dass innerparteiliche Diskussionen in der Partei stattgefunden haben, nicht in der Öffentlichkeit. Und jetzt ist es die Schwäche der CDU.
Weniger überrascht, aber mindestens genauso traurig war ich tatsächlich über die FDP. Ich meine, das ist jetzt seit Jahren schon irgendwie, ich habe immer gedacht, neoliberal wäre das richtige Wort oder libertär wäre das richtige Wort. Ich habe das nochmal nachgelesen, was libertär eigentlich bedeutet.
Anarchie für Reiche.
Wikipedia. Ja. Und ich glaube, das richtige Wort ist paleolibertär. Muss man mal nachgucken. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet, das zu referieren. Aber also das scheint mir das richtige Wort zu sein. So, aber als der Kubicki im Bundestag gesagt hat, dass der Vorwurf, die FDP sei ja weiter rechts als die AfD, darüber hat er sich irgendwie aufgeregt, dass die Hasselblatt heißt sie nicht, ne? Hasselmann von den Grünen ihn da irgendwie angegangen ist. Mhm. Frau Hasselblatt von den Grünen. Das wäre schön. Ja. Naja, zumindest
sind die Überschriften
immer so. Hat er dann Hasselblatt
macht's Klick.
Zumindest hat er sich darüber aufgeregt, dass gerade die FDP, die ja immer für Freiheit und immer gegen rechts und ne, schon mit Genscher und schon mit was weiß ich wem, ne, hat er irgendwie alles aufgezählt, was da irgendwie in der Historie der FDP alles angeblich gut gelaufen ist. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, und du Arsch, stimmst dem jetzt ja aber trotzdem zu. Also genau, da guck doch mal, was du alles kaputt machst. So, also ist denen eigentlich bewusst, welches Erbe die da beschmutzen? Also bilde ich mir nur ein, dass die überhaupt ein Erbe haben? Das ist, also ich finde es wirklich,
also ich,
wirklich erschreckend. Also ich bin wirklich schockiert gewesen, nicht, dass, weil ich es mir nicht habe vorstellen können, sondern dass sie es wirklich tun, finde ich wirklich also schockierend.
Tatsächlich also, finde ich bei der CDU noch verblüffender als bei der FDP. Also ich halte die FDP schon seit vielen Jahren für am rechten Rand tanzend. Und zwar, also ne, ich meine, das hat schon mit Möllemann damals angefangen.
Ja, sicher.
So, ich habe irgendwann auch mal im Radio, habe ich irgendwann noch mal mit jemandem geredet und habe mich dann auch verstiegen, irgendwie sowas zu sagen wie, naja, das Problem mit der FDP ist, wenn man deren Politik zu Ende denkt, dann landet man bei einer faschistoiden Gesellschaft. Da habe ich dann richtig Ärger für gekriegt, aber da hat sich dann jemand bei der Intendanz beschwert und die Intendanz sich bei meinem Chef beschwert und mein Chef sich bei mir beschwert, aber dass ich Unrecht hätte, hat keiner gesagt.
Das wenn wir hier Hörer haben, es ist zwar unwahrscheinlich, aber wenn wir hier Hörer haben, die noch mit dem Gedanken spielen, CDU zu wählen oder damit mit, also das irgendwie traditionell gemacht haben, die irgendwie Probleme mit den Grünen oder mit den Roten oder mit wem auch immer haben. Ich habe gerade, also heute Abend erscheint auch die neue Einschlafen-Podcast-Episode, wo auch der extra Haltungsblock drin gelandet ist, der eigentlich diese Woche gar nicht dran gewesen wäre. Guckt euch mal Volt an. Also vielleicht ist Volt, ich finde Volt irgendwie ein bisschen gruselig, weil die sind halt neu, man weiß nicht genau, was da kommt und das wird irgendwie, denen wird irgendwie Schnöseligkeit vorgeworfen.
Ja, dann lass es halt schnöseln, dann guck dir doch die ganzen anderen an, da im Deutschen Bundestag sind da keine
Schnösel. Die sind weniger schnöselig. Ja. So, die sind halt unerfahren und neu und man weiß nicht genau, welche Katze man im Sack man da kauft, aber wenn man sich deren Parteiprogramm anschaut, dann ist da ziemlich viel drin, was man als CDU-Wähler auch gut finden kann, ohne gleich sich vorwerfen zu lassen, jetzt zu den Verbietergrünen zu gehören.
Inklusive Kernkraft. Was, inklusive
auch,
Kernkraft.
Was auch immer. Ja, wegen den, weil sie halt europäisch und
auch. Nur wegen Franzosen. Ne? Also, das ist ja auch, Franzosen, wo ich auch immer denke, so. Was regt ihr euch eigentlich auf? Die verstehen sie als europäische Partei und müssen die Franzosen ins Boot holen. Sollen die jetzt Atomkraftwerke abschalten, propagieren?
Wie auch immer. Ne? Also, das Beste, was passieren kann, ist, dass die CDU abstürzt und Volt irgendwie mit reinkommt und dann mal gucken, wie die sich wirklich verhalten im Bundestag, die Volt-Leute.
Ja, aber die CDU wird jetzt nicht noch abstürzen und das Beste, was passieren kann, ist, glaube ich, nicht, dass Volt in den Bundestag kommt, sondern das Beste, was passieren kann, ist, dass die Grünen und die Linken möglichst viele Stimmen bekommen, damit du einfach auch auf der Seite...
Die deutsche Medienlandschaft davor.
Ja, gut, klar. Die lassen sich jetzt gerade wieder instrumentalisieren. Auch. Aber trotzdem, also wenn du strategisch wählen willst, dann grün oder links, einfach um ein Gegengewicht gegen den Rechtsruck im Deutschen Bundestag.
Es gibt aber genügend Leute, die sagen, ich bin aber konservativ, ich will jetzt keine CDU mehr wählen, aber grün und links sind halt genau die Parteien, die erst recht nicht gehen.
Ja, aber wer ist denn konservativer als die Grünen, um Gottes Willen? Ja,
das ist auch mein Argument.
Wenn du die konservative Mitte suchst, dann findest du die doch am ehesten da. Das ist ja fast unangenehm. Also
ich bin da ausgetreten, weil die mir nicht progressiv genug waren.
Kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen, auch für die CDU. Finanzen.
Ja.
Negativzinsen auf Spareinlagen und Tagesgeld laut BGH-Urteil unzulässig.
Ist das gut?
Das ist für diejenigen, die so viel Geld haben, dass die Bank Negativzinsen dafür verlangt hat, für die ist das gut. Für alle anderen ist es einigermaßen egal. Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den Menschen gehört, die das gut finden, also die Negativzinsen auf ihre Spareinlagen zahlen mussten, schickt mir doch mal einen Tausender. Ihr habt's doch. Kontoverbindung ist auf brint.de.
Ihr könnt Negativzinsen vermeiden, indem ihr, nein, aber müssen wir jetzt gar nicht
mehr. Genau, indem ihr einfach alles drüber an uns schickt.
Internationale Recherche. Westliche Räder lieferten Tanker für russische Schattenflotte.
Nein.
Nein, doch.
Wie kommt denn das? Das ist ja komisch.
Kann das sein?
Wie kommt denn das?
Aber wir haben doch...
Das ist ja komisch. So.
Das ist, also...
Wie kommt denn das?
Mein größtes Problem mit den Linken ist ja, dass die so russlandfreundliche Politik beziehungsweise den Ukraine-Konflikt beenden wollen, indem man einfach keine Waffen mehr liefert, im Sinne von, dann habt ihr halt verloren.
Unterwerfungspazifismus.
Ja, so. Aber ich glaube, es war sogar der Jan van Aken, der jetzt Spitzenkandidat geworden ist. Der hatte schon, als das losging mit dem Ukraine-Krieg oder beziehungsweise als eskaliert ist, gesagt, so, ja, bevor wir Waffen liefern, sollten wir vielleicht mal die Embargo, sondern die die Sanktionen, genau, ja. Die Sanktionen wirklich. Die Sanktionen wirklich durchziehen, ne? Und nicht irgendwie schnittchenweise und ein bisschen Gas brauchen wir trotzdem noch und jetzt machen wir es hier über Aserbaidschan oder was auch immer. Also irgendwie, es gab ja
bloß
ja
nicht immer Putin, so, Putin provozieren, bloß nicht.
Bloß nicht Putin provozieren. So haben sich halt alle verhalten, außer den Linken. Die Linken haben gesagt, nee, keine Waffen liefern, sondern jetzt mal richtig Sanktionen und volle Kanne Sanktionen. Und dann leidet natürlich die westliche Wirtschaft, weil die Energiepreise steigen und weil wir andere Dinge nicht haben, die wir aber aus Russland irgendwie brauchen. Aber damit könnte man den Krieg schneller beenden, als wenn man den Ukrainern Waffen liefert. Das fand ich damals schon ein sehr gutes Argument. Das bringen die jetzt immer noch.
Ja. Und wäre natürlich in der Koalitionsverhandlung, würden sie als erstes kassieren, dass die Waffenlieferungen eingestellt werden, würden aber ihnen zugestehen, dass die Sanktionen verschärft werden. Das wäre dann vielleicht noch ein Department of Sanction Empowerment oder sowas kriegen würden.
Ja.
Ja. Moldau. EU unterstützt Energieunabhängigkeit von Russland. Natürlich. Jedes Land sollte energieunabhängig sein. Das ist ja übrigens eine der, ne, ich bin ja die ganze Zeit schon einer von den Energiewende-Befürwortern und denke mir, ja, das ist total geil, grün alles, ne, kein Dreck mehr auf den Straßen, Elektroautos sind leiser, alles ist besser mit Strom. So. Und jetzt seit die Russen die Ukraine überfallen haben oder den Überfall groß gemacht haben, haben wir eben noch das Argument, unabhängig zu sein von allen Autokraten dieser Welt. Wenn wir genug erneuerbare Energie selbst erzeugen, gerne in der EU, muss ja nicht nur Deutschland sein, ich bin ja kein Nationalist, aber wenn wir genug erneuerbare Energie erzeugen, dann können wir uns unabhängig machen von Putin, von Xi, von Mohammed bin Salman, von Donald Trump, von allen.
Ja.
Dann können uns alle mal am Arsch lecken. Alleine das müsste doch ein Argument dafür sein, das so schnell wie möglich um jeden Preis zu machen.
Und es geht. Also es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ja, aber die Dunkelflaute, bla bla bla. Ja, es geht. Also wir sind auf dem allerbesten Weg, dass das bald abgeschlossen ist, dass wir bald Energie über haben, dass es halt billiger wird. Und es ist wirklich erstaunlich, was die Grünen, was Robert Habeck als Wirtschaftsminister da bewegt hat an erneuerbare Energienausbau und
und wenn wir
ich
Pech,
bin da,
wenn wir Pech haben, geht das jetzt alles wieder vor den Hund.
Weil Merz
auf den Hund
mit Frau Weidel jetzt irgendwie Don Quixote spielt und Windmühlen bekämpft. Arbeit. Spaniens Regierung verabschiedet Gesetzentwurf zur 37,5-Stunden-Woche.
What? Was haben die denn für eine Regierung? Ist da nicht, regieren da nicht die
Sozialisten,
Rechten?
Ne?
Regieren da die Sozialisten?
Linke Minderheitsregierung.
Was?
Sehe ich gerade.
Linke
Spanien gibt es eine linke Minderheitsregierung.
Okay, ja, gut. Ach so, ja, dann bringt die linke Minderheitsregierung den Gesetzentwurf ein und das
war richtig. Mit Zustimmung der baskischen und katalanischen Nationalisten.
USA.
Aber ist das jetzt mehr oder weniger als vorher? Ach so, von 40 auf 37,5.
Das ist weniger, Tobias.
Hätte ja sein können, dass die vorher eine 35-Stunden-Woche hatten, dass sie jetzt sagen, wir müssen mal ein bisschen anstrengen hier. Leistungsgesellschaft.
Ja, Leistungsgesellschaft. Guck mal, die Deutschen, die machen es richtig. USA, Weißes Haus. Festgenommene Migranten werden nach Guantanamo gebracht.
Es passiert. Also das ist nicht irgendwie.
Im Moment habe ich das Gefühl, dass das alles mehr Show ist als irgendwas anderes. Also sie haben ja vorher auch schon zigtausend Leute rausgeschafft jedes Jahr.
Und also warum sie er halt, das macht?
Jetzt schaffen sie die halt in orangen Anzügen raus, weil es vor den Fernsehkameras geiler aussieht. Aber machen die wirklich mehr?
Weiß
nicht. Was für eine bescheuerte halt. Frage.
Ist jetzt
nee, der Typ ist seit 2 Wochen Präsident. Diese Regierung ist 2 Wochen alt und ich rede jetzt schon so, als wäre die ein halbes Jahr alt. Niemand kann beurteilen, ob die wirklich mehr machen oder nicht. Ich bin denen schon auf den Leim gegangen.
Hm. Bah. Und du könntest, also ich hatte die Frage jetzt so verstanden, machen sie mehr als Biden gemacht hat?
Selbst das lässt sich nicht sauber beantworten, weil die gerade erst angefangen haben und da kräftig an den Strukturen auch rütteln. Im Grunde kann man diese Frage vielleicht ja wirklich erst in einem halben Jahr oder einem Jahr stellen.
Sicherheitsrisiko in Anführungsstrichen übrigens. Australien verbietet DeepSeek auf Regierungsgeräten.
Das heißt, sie zitieren irgendwen, ne? Weil sie irgendwen zitieren.
Ach so.
Innenminister Burke bezeichnete DeepSeek als inakzeptables Risiko. Interessant. Das soll er, das müsste er eigentlich mal begründen, weil das ist ja im Grunde, also klar, die App DeepSeek, die könnte ein Risiko sein, die wird ja auch zensiert. Aber der Code, der ist ja frei verfügbar. Das heißt, eigentlich können die sich einfach diesen Code holen und selber mit Daten füttern und dann eine KI draus bauen oder eine KI-Anwendung draus bauen. Vielleicht ist es auch einfach nur Außenpolitik mit anderen Mitteln.
Ich glaube auch.
Wow, neue Erdstöße. Fast 6000 Menschen von griechischer Insel Santorini geflohen. Ich hätte jetzt erwartet, dass da noch nicht mal 6000 Menschen leben auf der Insel. Krass.
Ich war noch nie da.
Wie groß ich auch nicht, ist? Aber das klingt wie so eine kleine Insel. Also,
wo ein Hotel drauf ist und zwei Leute arbeiten?
Wahrscheinlich, eher so 87 Hotels, 5000 Einheimische und 12 Millionen Touristen jedes Jahr. Also, sowas hätte ich jetzt erwartet.
Wird seit Tagen von Erdstößen erschüttert.
Ja, krass, ne?
Oh, yeah.
Das ist echt krass.
Auftakt, kommen wir zum Fußball. Auftakt der Ski-WM. Deutschland verpasst Medaille im Teamwettbewerb.
15.000 Einwohner hat Santorini.
Aha.
Entschuldigung, kommen zum Fußball. Ist halt, ja, stimmt, ist Fußball.
Ja. Hör doch mal zu.
Deutschland verpasst Medaille im Teamwettbewerb. Naja, gut.
Ja, wie schade.
Ja, Ski, das hat mich, da bin ich dann doch nicht so kleben geblieben. Aber das, ne, ich hatte mich ja dann für Ski hier, Vierschanzentournee hatte ich ja geguckt mit Schwiegervater und fand das ganz interessant, nachdem er mir erklärt hat, wie das geht. Und dann hatte ich ja auch Dart geguckt, Dart mit ihm geguckt. Jetzt gibt's gleich wieder böse Kommentare. Es heißt Darts, du Affe! Also ich hatte mit ihm Dart geguckt.
Dartpfeile werfen.
Dartpfeile werfen, genau. Dart flitschen. geguckt. Und da war es jetzt tatsächlich so, dass ich neulich dachte, Mist, ich hab kein Kabelfernsehen und nix. Also ich habe nur DVB-T, also digitales Antennenfernsehen. Und habe aber sämtliche Programme, auf denen Werbung läuft, rausgeschmissen. Das heißt, ich sehe nur Programme.
Kein Sport 1.
Kein Sport 1, genau. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob Sport 1 auch hier auf Antenne zu sehen wäre. Jedenfalls, um es kurz zu machen, ich bin daran gescheitert, meinem Fernseher zu sagen, dass er nochmal nach den anderen Programmen gucken soll, ohne die alten Programme wegzuschmeißen. Also, jetzt gucke ich das doch nicht. Und der nächste Kommentar kommt, du kannst das auch im Internet gucken. Kennst du Internet? Mhm. Kenne ich.
Kennst du?
Zum Wetter. Die Lage.
Aber, also, Holgi, es reicht wirklich, im Dezember und Anfang Januar Darts zu gucken. Mehr musst du nicht
sagen. Ja, okay, dann können wieder nächstes Jahr, dieses Jahr mit Schwiegereltern wieder, genau.
Ja.
Die Lage. Ein Tiefausläufer greift von Nordwesten her auf Deutschland über. Im Rest des Landes sorgt ein Hoch für ruhiges Winterwetter. Nachts im Norden und Westen wolkig, vereinzelt Regen, sonst gebietsweise Nebel oder gering bewölkt, Tiefstwerte +2 bis -7 Grad. Am Tag verbreitet wolkig, örtlich etwas Regen, im Tagesverlauf von Nordwesten her Wolkenauflockerungen, im Süden und Südosten nach Nebelauflösung heiter, in Alpennähe meist sonnig, bei Temperaturen von 2 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
Ja, voll scheiße. Ich habe nämlich vergessen, die Regentonnen abzulassen. Und jetzt habe ich Regentonnen, wo Eis drin ist. Das heißt, sobald die auftauen, sind sie kaputt.
Wie?
Das ist mir irgendwie, alle paar Jahre passiert mir das. Dass
sobald die auftauen, sind sie kaputt?
Naja, nee, also sie sind jetzt schon kaputt, aber es passiert natürlich nichts, weil halt nur Eis drin ist.
Ach so, ja, okay.
Weil sie auftauen, sind sie halt undicht. Ja. Und,
Kannst sie nicht beheizen? Hast du jetzt hier Solar und so?
Stimmt. Mit Solarthermie beheizte Regentonnen.
Genau.
Müsste ich mir mal was basteln.
Andere Fußballvereine beheizen den ganzen Garten.
Den Rasen, klar. Also was ich richtig schlimm finde bei Fußballvereinen sind, auch beim FC St. Pauli, wird der Rasen beleuchtet. Das heißt, im Winter sind halt dauerhaft irgendwie riesen Tageslichtlampen über dem Rasen, damit der wächst.
Ach so, damit er wächst. Ich dachte, damit er es warm hat und nicht friert.
Und da glüht der ganze Stadtteil, weil das Stadion vom FC St. Pauli ist ja mitten im Stadtteil. Und das sieht halt wirklich gespenstisch aus, was da oben für ein Licht rauskommt.
Ja, wie krass. Hast du schon mal versucht, ein Solarpanel da reinzuschleppen und mal zu gucken, ob diese Lampen dein Solarpanel dazu animieren, Strom zu produzieren? würde ich eiskalt machen.
Nee, komm, kann ich da leider nicht auf den Rasen legen, weil dann geht ja der Rasen kaputt.
Ja, aber kannst du so ein Ständerwerk, kann man sich das sagen? Das fände ich echt mal spannend, wenn da so viel Licht wäre, dass du da irgendwie eine Powerbank laden kannst.
Hast du ein Perpetuum Mobile? Also während des Spiels ist es übrigens kein Licht. Also da ist das Flutlicht an, damit man das Spiel sehen kann.
Was man denen natürlich auch verkaufen könnte, wären neue Stühle, also diese Sitzschalen mit so, ne, Solarsitzschalen.
Ach so, weil eben alle 2 Wochen jemand drauf sitzt, ja. Genau.
Und den Rest der Zeit können sie zumindest, was weiß ich, vielleicht 30% der Energie, die sie oben aus den Lampen braten, unten wieder einfangen. Wäre ja jetzt nicht doof, weil das
Das ist nicht das Flutlicht, was da an ist, damit der Rasen wächst, sondern das sind riesige Stahlgestelle, die auch über den Rasen gerollt werden, die dann so aus 1,5 Meter Höhe den Rasen beleuchten. Ja, ja. Das ist halt trotzdem sehr, sehr viel.
Ich dachte, das ganze Stadion, so wie bei The Second Coming, weißt du, wo auf einmal nur im Stadion Tag ist. Schöner Film übrigens, würde ich auch mal empfehlen.
Die weiteren Aussichten mit Dr. Tobias Christian Bayer.
Dr. Tobias. TC Bayer. Movie Prepper TC Bayer.
auf dem ersten Remedy-Demo, meine Band damals 1992, 93, haben wir ein Demo-Tape aufgenommen. Und da musste man ja immer einen Kontakt angeben, wo dann quasi Termine, Konzerte gebucht werden können auf so einem Demo-Tape. Und bei dem Band-Foto stand halt Tobi B. drunter und als Kontakt TC Bayer.
Das ist geil.
Damit nicht klar ist, dass einer aus der Band auch der Booking-Kontakt ist. Egal. Am Donnerstag bewölkt, in der Mitte und im Süden etwas Regen, 1-7 Grad. Und gebucht worden sind wir nie.
Ist übrigens Sendungstitel, ne? Movie Prepper TC Bayer. Ich tut mir wirklich, nein, tut's mir nicht. Auf eine Art.
Tut dir nicht, nein.
Ein bisschen tut's mir, aber nicht ganz.
Nein, nachkommen.
Tobi Bayer, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Holgi.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ebenso, danke.
Wer redet, ist nicht tot.